So, hallo und herzlich willkommen zum Cavanis Friseur Podcast. Ihr hört schon an der Stimme, dass Marco hier nicht spricht. Der Wiener Sopran ist nicht da, sondern eher meine, ja, was auch immer das für ein Dialekt oder was auch immer das für eine Sprache ist, die ich meistens spreche. Ihr wisst natürlich auch, wenn Marco nicht da ist, haben wir meistens die geilsten Gäste oder eigentlich immer noch geile Gäste. In dem Fall haben wir Andreas Geipel jetzt diesmal bei uns, wo ich mich wirklich sehr, sehr drüber freue, dass es endlich mal nach so langer Zeit geklappt hat. Hi Andreas.
Hallo.
Genau, vorab noch ein bisschen Werbung für unsere ganzen Hörerinnen und Hörer. Einerseits könnt ihr uns auf Patreon unterstützen, um uns einfach monatlich zu unterstützen und natürlich auch Mitspracherecht bei Podcast-Themen, bei Text-Themen zu haben, Early-Access-Rechte bei fast allen oder bei eigentlich jedem Text. Genauso gut könnt ihr auch bei uns Merchandising-Artikel kaufen, vom T-Shirt angefangen bis hin zu Stickern, die wir mittlerweile auch bei uns im Shop haben. Und natürlich, wer das auch noch möchte, auch über PayPal können wir natürlich auch die ein oder andere Spende für unseren Blog und unseren Podcast vertragen, denn wie ihr wisst, ist alles werbe- und sponsorenfrei. Wir wollen auch, dass es so bleibt, um einfach mal in dieser Rasenfunk-Dogma zu bleiben, immer am Anfang die ganzen Werbeansprachen abzuschließen.
Klar, erstmal schöne Grüße an Max an der Stelle.
Genau, liebe Grüße an Max vom Rasenfunk. Hört es wahrscheinlich nicht, weil er sowieso eh immer in Arbeit untergeht, der Typ.
Ja.
Also was der Typ für ein Pensum hat, ist echt Wahnsinn. Ist ja ähnlich wie bei dir, Andreas, glaube ich, oder?
Ja, man hält sich busy, ne?
Du bist ja, oder du kannst dich vielleicht mal für die ich nicht kenne, also du bist ja so der deutschsprachige Südamerika-Experte hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, überall, wo eben Deutsch gesprochen wird. Stell dich mal kurz vor, wie bist du überhaupt zu diesem ganzen Thema Südamerika gekommen? Was fasziniert dich daran so sehr?
Also erstmal nochmal danke für die Einladung und für das heutige Gespräch. Ist mir natürlich eine Ehre. Ich verfolge eure Sachen auch immer ganz interessiert. Habt ihr da auch im Talentebereich echt auch eine sehr schöne Rubrik für euch da erschlossen. Das erstmal vorab nochmal, weil ich vielleicht eben das kurze Hallo vielleicht ein bisschen zu knapp war. Also wie gesagt, ich freue mich jetzt erstmal auf das Gespräch. Und zu deiner Frage, ja, also das geht ja jetzt schon ein bisschen länger zurück. Diese Südamerika-Leidenschaft hat bei mir, sag mal, also ich sag immer, das hat irgendwann mal in meinen Kindheitserinnerungen angefangen. So, das erste Fußballspiel, an was ich mich wirklich erinnern kann, war das Finale 86 in Mexiko. Da war ich 5 damals. Und das ist mir wirklich noch also sehr präsent, wie das war, so als erste fußballerische Erinnerung. Da gleich irgendwie so eine ernüchternde, aber es war so spannend. Ich kann mich erinnern, mein Bruder und ich, wir konnten nur nicht mal mehr das Spiel, also die Schlussphase, das haben wir gar nicht ausgehalten. Und wir sind da selbst in den Garten gerannt und haben mit dem Ball da rum und es war alles total aufregend. Und das war so das erste Mal, dass man halt in dem Falle mit Diego und Argentina so in Berührung gekommen ist und dann 4 Jahre später, also für mich, sage ich jetzt mal 1990, immer noch auf Bundesebene Deutschland der schönste Titel mit Abstand, so weil man da halt noch klein ist und weil das halt irgendwie da noch was ganz Besonderes ist. Und da war es dann halt wieder Argentinien und in den Jahren danach, ich glaube Deutschland, Argentinien, das hat ja immer so eine ganz spezielle Historie. In den letzten Jahren, also das merkt man dann, wenn man in Argentinien als Deutscher vor Ort ist. Wir sind ja so immer letzte Ausfahrt für Argentinien, ist immer Deutschland.
Stimmt, ja.
Also in den letzten Jahren ziemlich bitter. In einem Freundschaftsspiel ist es meistens so, gewinnt Argentinien und wenn es um was geht, gewinnt Deutschland. So, und da ist da ziemlich irgendwo, ne? Also die Deutschen sind zwar sehr hoch angesehen in Argentinien, aber fußballerisch, da wollen die halt, da kotzen die halt so ein bisschen ab, ne? Weil sie denken, scheiße, schon wieder Los Alemanes und ne, die deutsche Maschine und da irgendwie ziehen sie da halt regelmäßig den Kürzeren und das fuckt die halt so ein bisschen ab. Aber ja, um nochmal drauf zurückzukommen, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgewichen. Ich bin dann
Alles
damals, ich hatte, da war ich so 23, 24, so den Dreh, dann war ich bei Jorginho mal, der hatte so eine Fußballschule, so ein Institut, Bola Pra Frenchi nennt die sich, also Ball nach vorne. Und es ist auch aus seiner Hut, da in Rio in der Nähe vom Flughafen, da ist so eine Favela. Und da hat er dann so ein Projekt für Kinder, Also es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass die Kids nicht auf der Straße abhängen, sondern dass die ins Institut kommen, da kicken. Hauptsächlich, da wird aber auch Volleyball gespielt und Computerkurse und berufsvorbereitende Kurse und solche Sachen gemacht. Auch Tanzen und so. Gibt auch was zu essen und donnerstags ist dann immer das Spiel, die Lehrer, die gut gegen böse quasi. Die alle Fußballlehrer und wirklichen Lehrer spielen 90 Minuten Großfeld gegen irgendeine lokale Drogenbande. Weil man immer gucken muss, dass da so die Verbindung zwischen also Institut und, sagen wir mal, Streetlife, dass das alles cool ist, sodass die irgendwie da, dass es da keine Probleme gibt und so. Und deswegen treffen die sich einmal die Woche mit so verschiedenen Banden und kicken da so ein bisschen, sodass da halt, wie gesagt, wenigstens immer so ein Dialog stattfindet und so. Und dann, ja, dann war ich da, ich habe dann in der Zeit, ja, so hauptsächlich, ja, so 10- bis 13-Jährige, ich stand eigentlich nur auf dem Fußballplatz und habe irgendwie ein bisschen gekickt und habe.
Das war in, war das in Brasilien, oder?
Genau, das war in Rio.
Ah ja,
okay. Rio de Janeiro. Also Jorginho, kennen wahrscheinlich die meisten Hörer noch hier, Bayer Leverkusen, Bayern München, auch Seleção, also der Jorginho von früher. Und wie gesagt, das ist so sein Projekt und da war ich dann irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, wie lange das war, 6, 8 Wochen vielleicht, ungefähr sowas. Und ich habe eigentlich nur Fußball gespielt die ganze Zeit, beziehungsweise eigentlich war es so, also den Jungs, also wenn die schon so 12, 13 waren, die waren schon so unglaublich gut am Ball, also da hast du auch echt, also da hast du als Erwachsener, ne, da konntest du natürlich deinen Körper so reinstellen und so, ne, und irgendwie über die Füße ein paar
Schutzmarken setzen. Um das kurz einzuwerfen, das macht mich auch mal richtig fertig, wenn ich irgendwelche Videos auf Twitter oder Instagram sehe, von irgendwelchen Kickern in den Favelas, die irgendwie so, keine Ahnung, 7 bis 10 Jahre alt sind und schon eine wesentlich bessere Technik haben als 80% der erwachsenen Kicker in ganz Deutschland, so, weißt du? Das macht mich immer, das lässt mich immer ziemlich ernüchtert zurück.
Auf jeden Fall, weil die halt, die kicken halt den ganzen Tag, ne? Und da ist es halt auch warm, da kannst du halt auch im Winter auf der Straße irgendwie in kurzen Hosen auch so auf die Art spielen und dann wohnen die vielleicht, weißt du, in ganz kleinen Häuser, wo sie nur nicht mal ein eigenes Zimmer haben oder wo irgendwie auf, was weiß ich, 50 Quadratmeter 10 Leute leben oder so. Und dann bist du halt zwangsläufig nicht so viel zu Hause, sondern deine Kindheit läuft dann eher auf der Straße ab und du, ne, du triffst dich mit den anderen Kids und dann spielt, ne, keiner halt irgendwie Kohle und dann spielst du halt irgendwie um eine Dose Cola oder um eine Tüte Chips oder so und hast so gleich diesen Wettbewerb und die Jungs, die kicken halt einfach die ganze Zeit. So, und das ist halt das, was ich sag jetzt mal, was vielleicht in Europa jetzt so gerade die letzten Jahre immer weniger geworden ist. Also die Jungs spielen auch Fußball, aber dann halt hauptsächlich in Vereinen und dieses Straßenfußballer-Ding, das ist ja eigentlich ja fast schon Vergangenheit, muss man sagen, in Deutschland und in Südamerika hast du das halt noch, ne, gerade Brasilien, aber eigentlich auch in den anderen Ländern, Argentinien ja auch, ne, das, die größten Techniker, die sind meistens so, haben sie auch von der, ne, die spielen dann halt auch noch im Teenageralter immer noch irgendwo in ihrer Hood oder so, wenn die jetzt nicht in einem Internat tatsächlich sind, ne, also dann am Club irgendwie wohnen und dann halt dort irgendwie regelmäßig, also ihr regelmäßiges Programm da durchziehen, aber viele von denen, die kicken halt doch tatsächlich auf der Straße in jungen Jahren und ja, und das merkst du einfach, die sind natürlich dann am Ball, sind die brillant so, ne, und die sind halt auch so, ne, die werden anders groß, ne, da ist zwar, sagen wir mal, so dieses Latino-Feeling, ne, dieses Herzliche mit den Eltern und Geschwistern, das haben die natürlich alle, aber der, ich sag mal so, der Alltag kann ja schon auch hart sein und dann denkt man oftmals so, ja, dann ist vielleicht einer da, der ist nicht so groß. So. Und dann nehmen wir mal beispielsweise aus Argentinien, jetzt Thiago Almada, der jetzt auch rein physisch, ne, der halt da noch nicht so entwickelt ist. Der auch ein bisschen was zu tun, wie viel Geld hat so eine Familie, ne, was kommt da so auf den Tisch, kommt überhaupt irgendwas auf den Tisch? Und ob dann so im Wachstum, das sagen wir mal in jungen Jahren, dass es dann nicht so optimal läuft. Aber du brauchst keine Angst zu haben, dass der auf dem Platz nicht sein Mann steht. Ne, der Typ ist, den kannst du 10-mal hintereinander total flexen und der steht dir 10-mal wieder auf und der hört nicht auf. Ne? Das sind dann gehen halt auch richtige Hunde, so, ne? So Straßenköter. Und die kriegst du nicht unter Kontrolle. Und und das lernen die natürlich dann halt auch auf der Straße. Ne? Das ist halt einfach eine, für die eine ganz wichtige Schule. Und das kann dir auch im Verein. Im Verein ist es halt einfach anders. Also ich will nicht sagen, dass eines gut ist, andere schlecht ist, es ist einfach nur anders.
Ja, also ich glaube auch, dass es das eher so eine, glaube ich, auch eine ganz, ganz andere Mentalität dort einfach ist, weil ich glaube auch, dass du gerade in Südamerika, wenn du dann halt, wie du schon sagtest, dort als junger Mensch in ziemlicher Armut aufwächst und irgendwie immer mit Kriminalität zu tun hast und dann eben siehst, dass Helden von früher jetzt, also von ganz früher, weiß nicht, Pelé oder Garrincha oder so, oder dann später von Spielern wie Maradona oder so, die es aus dieser Armut herausgeschafft haben, dann ist das natürlich für alle Spieler irgendwie ein Anreiz, da rauszukommen und dass die Spieler natürlich auch gesehen haben, dass es nur mit, in Anführungsstrichen, nur mit Fußball geht, aus dieser Armut herauszukommen, das ist für die Spieler natürlich auch ein nochmal größerer Anreiz, glaube ich. Und dort gibt es halt nicht wie in Europa einfach noch da ein Tennisverein, der direkt in der Ecke ist, dann da noch ein Leichtathletikverein, sondern gibt es eben nur Fußball. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz, ganz großer Faktor, den man da oft auch vergisst einfach, dass einfach die Möglichkeiten eingeschränkt sind in solchen Ländern.
Genau, du kannst halt Fußball halt auch überall zocken. Ne? Bei Tennis wird es schon schwieriger, ne? Da brauchst du schon Platz, dann brauchst du die Schläger, dann brauchst du eigentlich auch einen Ball, ne? Also so einen Tennisball. Und bei Fußball, wie gesagt, die spielen das ja auch, wenn sie keinen Ball haben. So. Oder wie früher halt auch in Deutschland, ne? So nach
Ja, klar.
Kriegszeit, sage ich jetzt mal, ne? Da gab es ja eigentlich jetzt auch nicht so viele Fußballplätze und da wurde ja der Grundstein jetzt auch gelegt, ne? Diese ganzen guten Jahre, die wir mit Deutschland jetzt hatten, ne? Die wir immer noch haben. Und wenn du siehst, dass jetzt, okay, letzte WM war jetzt erstmalig aus in der Vorrunde, aber davor war die Mannschaft ja immer mehr oder weniger erfolgreich. So, die hat ja nie versagt eigentlich. Und ja, das sind halt einfach andere Voraussetzungen, sage ich jetzt mal.
Ja, absolut. Wo wir gerade beim Thema Argentinien sind, du hast ja auch eine Zeit in Argentinien gelebt und hast, glaube ich, dahin nach Argentinien, glaube ich, immer noch eine ziemlich gute Beziehung dorthin zu den Leuten, glaube ich. Du hast ja dort vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, wann hast du die Quilmes-Doku gedreht, die vor kurzem auch oder letzten Sommer auf DAZN auch veröffentlicht wurde?
Stimmt, ich bin ja bei meiner Geschichte noch gar nicht in Argentinien angekommen.
Eben, ja, deswegen, ich habe mich schon gewundert, ich rede die ganze Zeit über Brasilien.
Ja, weil so meine erste, mein, ich war halt erst in Brasilien, aber das war halt, wie gesagt, das war so nach dem Vordiplom, wo ich hatte, habe ich ein Urlaubssemester gehabt und danach kam ich dann nach Argentinien und danach bin ich nur noch nach Argentinien gegangen. Und das war, wir reden jetzt über 2004, da war das. Und genau, ich bin dann nach Buenos Aires gezogen, nach meinem Studium direkt 2008 und dann 2011 wieder zurück. Und in der Quilmes-Doku wurde dann auch Anfang 2011, im Januar haben wir damals angefangen, Januar, Februar, haben wir die gedreht. Und ja, genau, die ist bei DAZN, aber wie gesagt, die ist an sich schon älter.
Ja, wollte gerade sagen, ne?
Aber DAZN so als Plattform ist halt noch nicht so alt und man muss halt auch sehen, dass, ja, ich glaube, als die damals so rauskamen, du brauchst halt den richtigen Vertriebspartner, sage ich jetzt mal. Ne? Und da fand ich so, bin ich auch glücklich, dass das mit DAZN geklappt hat, weil ich auch finde, dass wenn man auch mit den Leuten von DAZN zu tun hat, die sind eigentlich alle ziemlich korrekt und eigentlich auch ganz cool drauf und das sind alles auch so Fußballliebhaber und da fand ich, das war eigentlich so der Perfect Match, um das nochmal zu zeigen. Aber unabhängig davon, die Doku war ja immer online. Ne? Also
Ja, wollte gerade sagen, ja.
das ist auch so ein Deal, den ich mit der Barabrava damals halt ausgemacht habe, zu sagen, dass das halt kein kommerzielles Projekt ist, sondern dass der Film immer online available halt ist und das mit DAZN, das ist natürlich dann schön. Es ist ja nicht nur DAZN Deutschland, sondern auch Spanien, Italien. Ich weiß gar nicht, es sind verschiedene, weiß nicht, ob das Kanada und Japan, irgendwie, das weiß ich jetzt alles nicht mehr so genau. Aber der läuft ja dann schon internationaler und für uns natürlich schön, dass dann ja noch mehr Leute das sehen, weil das war für uns immer so der Antrieb zu sagen, ey, das ist irgendwie Football Argentino, das ist so geil. Also ich sage jetzt mal auch, klar, ich habe meinen Fokus, bei mir ist Argentinien, da hängt auch mein Herz dran. Aber ich denke auch so, Copa Libertadores, Copa America und auch die WM-Quali in Südamerika, das sind so geile Wettbewerbe und
Ja,
da
das
ist so
stimmt
eine
ja.
tolle Leidenschaft drin oder diese, sagen wir mal, wenn du so siehst, ne, bevor diese ganzen Spieler halt, und kann ja auch ein Neymar sein oder so, jetzt bei Messi war es jetzt natürlich nicht so, aber die machen halt ihre ersten Steps da drüben, ne, und Und wenn du die dann als junge Spieler siehst, oder wenn man an James Rodriguez, weil der jetzt ja gerade wieder, ne, da abgeht in England und so, den siehst du dann meistens halt in solchen Ligen, ne? Dann in seinem Fall bei Banfield, die einmal Meister geworden sind, und das war just in dem Moment, wo er dort war, als 18-Jähriger, wo er halt auch schon überragend gespielt hat, wo man schon gewusst hat, okay, der wird es auf jeden Fall schaffen in Europa. Und danach, gut, hat er echt eine super Karriere hingelegt auch. Aber generell, also ich finde diesen Fußball generell in Südamerika einfach total spannend, total leidenschaftlich. Das gefällt mir total gut. Und halt insbesondere für Argentinien noch mal mehr, weil ich weiß nicht, ich mag die Argentinier, ich mag so diesen ganzen Style von den Leuten, auch so das, wenn man dort vor Ort ist, wenn man da lebt tatsächlich, das ist halt auch mega cool, ne? Du hast ein super Privatleben, wohnst vielleicht in Buenos Aires und kannst halt auch einfach, also so eigentlich jeden Tag zum Fußball gehen, also gut, jetzt normal, also jetzt nehmen wir mal Corona weg, ne? Hast halt, das ist halt omnipräsent. Die Olé kommt jeden Tag raus, ne? So ein Printmedium, 30 Seiten, da geht es dann in den ersten 25 Seiten um Fußball, in den letzten 5 Seiten sind, was weiß ich, irgendwie Tennis, Motorsport, was weiß ich was. Und die kommt halt einfach jeden Tag raus, ne? Und, okay. Und dann hast du die Radioshows, du hast diverse, also mehrere Fußballsender, ne? Über, weiß ich, TC Sports, ESPN und alles Mögliche. Und die teilweise die Shows und die Diskussionsrunden, die sind richtig gut gemacht, finde ich auch besser als jetzt, also um einiges besser als jetzt in Deutschland. Und ich weiß nicht, da ist so eine Euphorie und so eine Verrücktheit um den Fußball, das wird so intensiv da ausgelebt. Also jeder, der irgendwie Fußball mag, der wird davon halt relativ schnell angesteckt, weil du das einfach merkst, wie das so durch die Massen geht. So. Und selbst wenn du nicht gut Spanisch kannst, ne, du kannst in jedes Taxi, du kannst alleine in eine Bar gehen, in einen Café gehen, in ein Taxi, und du fängst das Thema Fußball an und du bist sofort im Gespräch. So, ne? Das ist,
ja, das stimmt, ja.
Und das ist halt cool. Ja. Weiß nicht, was du mal, kannst du uns...
Ich wollte gerade sagen, also in Südamerika war ich leider noch nicht. Das wäre eigentlich jetzt auch so mein nächstes Reiseziel irgendwie gewesen, weil ein guter Freund von mir hat Mitte 2019 hat er eine Südamerika-Reise gemacht und war halt auch so Argentinien, Bolivien und so weiter und auch Chile. War dann auch bei Buenos oder in Buenos Aires und war bei wie heißt der Verein? Nicht Rosario, dort, wo Adolfo Gaiccia kam. San Lorenzo, genau. War dort auch im Stadion. Ich finde das immer so geil, wenn du dort sowieso die Live-Aufnahmen aus dem TV siehst oder eben so mitgefilmte Aufnahmen aus dem Stadion oder so siehst, wo du vielleicht noch ein bisschen mehr intimere Einblicke aus irgendwelchen Fans dort siehst.
Gerade San Lorenzo.
So geil, wollte gerade sagen. Ne? Und was mich dann immer so fasziniert, ist einfach, erstmal diese ganzen Fanlieder, die dort gesungen werden, das sind ja wirklich Lieder. Das ist ja nicht wie in Deutschland, wo es immer nur so geht, ja, auf geht's, Bayern schießt ein Tor oder so, weißt du? So monotones Gesafte, sondern es ist wirklich wild hin und her gesungene, geile Lieder einfach nur. Also du kannst ja wirklich singen, was du willst. Du kannst singen, wir schlachten eure Kinder ab und essen eure Frauen. Und dann klingt das so. Das klingt einfach immer geil, weißt du? Also dann, das ist auch völlig egal, wie das Spiel läuft oder so, ich fühle mich irgendwie immer abgeholt und irgendwie immer, also ich kriege irgendwie immer gute Laune, egal wie gut oder wie schlecht das Spiel ist. Und ich glaube auch, dass viele Fans da einfach dasselbe Gefühl dort haben und einfach dieselbe Euphorie dort mittragen. Das finde ich, konnte man auch relativ gut in deiner Quilmes oder in eurer Quilmes-Doku sehen. Ja. Die sind ja eher, also es ist ja, können wir eigentlich so sagen, es ist ja jetzt kein Top-Verein in Argentinien.
Also so eine Fahrstuhlmannschaft.
Ich kann gerade sagen, ne? Also da finde ich, ist es halt ganz, ganz wichtig für die Menschen und für das ganze Umfeld dort, dass man einfach irgendwie zusammen ist und irgendwie eine gute Zeit hat, wenn jetzt am Wochenende die 90 Minuten anstehen und man sich da vorm Spiel trifft, irgendwie die wie heißen nochmal die Fanbanden?
Barabrava.
Ja, genau. Sorry, mein Spanisch ist nicht so muy bien.
Ich habe noch eine kurze Frage.
Da trifft man sich halt irgendwie vom Spiel 2 Stunden vorher, grillt da so ein fettes Rindsteak oder so und dann, ja, hat man einfach eine gute Zeit, ohne jetzt dass nur das Spiel so im Vordergrund steht. Also ich weiß natürlich auch, dass da auch viele, viele Intrigen mit reinspielen und irgendwie viele Machtkämpfe mit der Vereinsführung dort reinspielen und sich die Fangruppierungen da manchmal auch für unsere Verhältnisse vielleicht ein bisschen zu wichtig nehmen oder für unser europäisches Weltbild da irgendwie zu wichtig nehmen. Aber an sich kann ich halt so diese ganze Euphorie finde ich eigentlich ziemlich geil. Also ich kann das leider nicht anders sagen.
Nee, absolut. Es ist, ich meine, das, was du gerade gesagt hast, dass diese Querelen und Streitigkeiten, das ist ja wirklich auch nur ein kleiner Teil, ne? Also wirklich ein verschwindend geringer Teil. Aber das ist natürlich ein Problem, das stimmt. Aber der Großteil, der zelebriert das ja so richtig, ne? Dieses ins Stadion gehen. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, das ist jetzt auch, das war ja während der Produktion, also während des Drehs so, aber danach auch, wenn ich jetzt so in Argentinien bin und ich gehe immer noch zu Quilmes, dann, ne, dann treffe ich mich natürlich mit der Fanszene. Und dann heißt, was weiß ich, ja, Anstoß ist um 16 Uhr. Ja, dann kommst du schon vorbei, kommst vorher vorbei. Wir sind ab 10 Uhr, sind wir da in der Parisha, ne? Und dann kommst du irgendwann mal so an, so um 11, ne? Die Jungs haben alle schon mega geladen, ne?
Zu selbstgebrannten Schnaps und so, ne?
Ja, eigentlich Fernet Cola, ne? Wird da viel getrunken. Also Bier, also Quilmes, Bier meistens und Fernet Cola und die ganze Zeit wird halt kommt halt was von der Parisha, also irgendein Asado, so gegrilltes, kommt runter zum Essen und wie gesagt, die stimmen sich da wirklich ein. Das heißt, wenn du dann irgendwie dann ins Stadion marschierst, die sind alle dann auf 180, ne? Und dann reißen die quasi das Stadion ab 2 Stunden lang und eigentlich fast schon scheißegal, wie das Spiel läuft.
So, ja, und das wenn das irgendwie so Drittliga-Spiel ist, weiß nicht, wenn hier in Deutschland, weiß ich nicht, die Würzburger Kickers gegen Offenbach spielen würden, so. Mhm. Da ist dann gleichzeitig eine Stimmung wie bei einem Derby Dortmund gegen Schalke, so.
Ja, die gehen halt echt ab, ne, weil halt alle auch mitmachen und da mögen vielleicht dann im Zweifel irgendwo nur keine 10.000 Leute im Stadion sein, aber die dort sind, die sind alle aktiv und nicht so, das ist kein Event-Publikum. So,
ja, wie ich's also das fasziniert mich irgendwie auch immer und das war auch der Grund, also wir hatten ja damals bei der letzten Copa America, also 2019, haben wir ja im Blog bei uns auch begleitet bei Cavani's Friseur und du hast ja damals auch zu Argentinien was geschrieben. Mhm. Und da ist mir, ich hatte, glaube ich, Chile und Brasilien, die ich übernommen habe, über die ich geschrieben habe. Und habe dann auch logischerweise sämtliche Spiele irgendwie live verfolgt, dann irgendwie immer nachts um 12 irgendwie oder um 2 aufgestanden, die Spiele zu gucken. Und das hat sich dann wirklich jedes Mal gelohnt, ne? Weil also das spielerische Niveau ist jetzt ab und zu vielleicht mal nicht ganz so das Allerbeste, wie man es vielleicht so denken könnte, aber dann gibt es halt dann irgendwann mal, weiß ich nicht, so Mitte der zweiten Halbzeit oder so, oder so also ab der 60. Minute gibt es dann irgendeine Szene, wo halt irgendein Mittelfeldspieler von Bolivien oder sowas, wenn Bolivien gegen Venezuela spielt, der mäht dann einfach mal im Mittelfeld um und dann gibt es ein riesengroßes Gerangel und dann sind wir plötzlich Feuer im Spiel, so weißt du, das finde ich.
Oder es läuft ein Hund aufs Spielfeld.
Das läuft ein Hund aufs Spielfeld, ja. Ich habe auch schon mal so
Stories gehört. Ich kann mich noch an diese Serie erinnern, hier Argentinien, da hatte ich ja eigentlich über Palacios geschrieben, wenn du dich erinnerst. Und der war hatte sich dann verletzt und dann mussten wir das nochmal ändern. Ich sag das deswegen.
War das Palacios? Ich dachte, das war Lanzini, dachte ich.
Nee. Das war Palacios. Dann haben wir es, glaube ich, geändert in Lo Celso, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, da war das Lo Celso, ja, genau.
Genau, und Palacios, ganz kurz, ich will mal ganz kurz die Bühne hier benutzen.
Gerne,
immer. Weil ich immer denke, ich finde es unglaublich. Also ich weiß natürlich nicht, was der für einen Fitnesszustand hat und so. Und bei Palacios hast du immer, also Palacios hier, Leverkusen, Ezequiel Palacios. Er ist ja schon einer, der sich ab und zu mal verletzt. Aber ich finde es unglaublich, dass der nicht bei Leverkusen spielt. Und wenn du jetzt auch Argentinien wieder gesehen hast, wie wichtig das ist, dass Palacios auf dem Platz ist. Und damals, als wir diese Serie hatten zur Copa America letztes Jahr, da war das sinngemäß, ich hatte ja den Text über Palacios schon geschrieben gehabt, da war das ja auch so, dass das ist so immer für mich so ein bisschen dieses Mosaiksteinchen, dieser Palacios, ne? Weil der auch so stark in dieser, in seiner ganzen Bewegung ohne Ball ist, sein Pressing, seine strategischen Fertigkeiten und dann halt auch gepaart mit seiner, ne, mit seiner Passstärke, mit seiner Technik, also am Ball und vor allem auch gegen den Ball ist der so stark, dass ich das, also ich merke das jedes Mal, ey, wenn Palacios für Argentinien aufläuft, ich finde, Argentinien spielt besser. Das war, und bei River war es genauso. Und jedes Mal, wenn ich jetzt, ich habe jetzt nicht über die Spiele nicht live gesehen von Leverkusen, ich sehe das dann auch nur so in den Highlights oder gucke mir dann die Statistiken von ihm an oder guck mal, was der Kicker so zu seiner, ne, wie er bewertet wird und so. Und da frage ich mich immer, warum spielt er eigentlich nicht häufiger? Und vielleicht passt er jetzt nicht so 1:1 ins System, aber auf der anderen Seite, Palacios ist jetzt nicht ein Spieler, der, ne, also der ist ziemlich kompatibel, ne, in verschiedenen Systemen. Und das überrascht mich dann immer so, wo ich mir denke, ey, ihr habt so viel Geld für den Spieler ausgegeben, zu Recht auch, ne? Und dann dauert das so lange. Also so das Erste, dass er in der Rückrunde jetzt nicht so gespielt hat, das kann ich ja noch verstehen, so, weil er neu war. Aber jetzt, wo ich mir denke, mein Gott, jetzt hast du doch die Vorbereitung gehabt und bring den doch mal. Das ist doch ein mega Kicker, den ihr da habt. Und,
stimmt, ja. Der bringt doch so Dampf mit, ne? Also ich finde,
der rennt auch viel.
Aktion, irgendwie in jeder Aktion siehst du, der Typ hat einfach nur so unfassbar viel Kraft, so irgendwie so wie ein bisschen wie Paredes manchmal.
Ja. Ja, ja.
Irgendwie erinnert er mich daran.
Und deswegen, ich finde, das überrascht mich, man. Finde ich schade, weil ich würde ihn echt, da haben wir mal so einen geilen Argentino da in der Bundesliga und dann ist er die ganze Zeit auf der Bank. Das finde ich irgendwie schade.
Stimmt. Ja, wobei, also wenn aber irgendwie ein Team dafür bekannt ist, in der Bundesliga südamerikanische Talente herauszubringen und auch gut zu entwickeln, dann ist er wirklich Leverkusen. Also angefangen damals von Lucio y Roberto und dann, also die haben ja irgendwie immer gute südamerikanische Kicker dabei gehabt.
Ja, hauptsächlich Brasilianer, also bei den...
Ja, das stimmt,
ja. Placente hat einen ganz guten Werdegang gehabt. Aber auch so, wenn du guckst, hier Alario zum Beispiel, ne? Also ich will jetzt, das soll jetzt nicht despektierlich Leverkusen gegenüber sein. Ich mag auch, wie Leverkusen spielt und so, schon seit Jahren. Das ist ein guter Fußballer, der da gespielt wird. Aber ganz ehrlich, also eine Mannschaft wie Leverkusen, wenn du Alario hast, dann lass ihn doch spielen. Meine Güte, ey, das ist doch ein super Mittelstürmer. Denn ich meine, das mit Volland hat ja auch gut geklappt und so, aber ich wage jetzt mal zu behaupten, dass Alario nicht weniger Tore geschossen hätte. Das ist ein richtig guter Mittelstürmer, hat ja auch die deutsche Nationalmannschaft auch gesehen letztes Jahr dann im Freundschaftsspiel, dass er da auch richtig stark war. Und und das ist halt auch einer für die wichtigen Tore, ne, für die wichtigen Momente. Das ist jetzt keiner, der dir beim 5-0 das vierte und das fünfte schießt, sondern das ist eher einer, der dir, ne, das 1-0 macht oder so. Und eigentlich auch ein ziemlich kompletter Spieler. So, ich glaube, den haben sie nicht so richtig integriert bekommen. Ist auch eher so ein Einzelgänger-Typ. So, vielleicht ist das auch ein Problem. Also ich will mich da auch überhaupt nicht einmischen. So, ne? Aber ich denke mir, ne, mit Alario und mit Palacios, das sind ja jetzt keine irgendwie krassen Talente, also unbekannten Talente oder sowas, die du erst musst. Die kamen beide als Nationalspieler zu Leverkusen. Ne?
Und Palacios ist schon, glaube ich, kurz vor dem Wechsel zu Real damals, ne?
Genau, wenn er sich nicht das Wadenbein damals gebrochen hätte, wäre er zu Real gewechselt und Leverkusen hatte da ein super Timing und ist dann schnell zugeschlagen, als es möglich war. Aber beide Spieler haben sie ja quasi, so beide Startelf-Potenzial, absolut umstritten, ne? Und letztendlich ist es enttäuschend, wenn du siehst, wie viel Spielzeit die halt beide bekommen haben, gerade weil es Leverkusen ist, weil man ja denken müsste, wenn jede Mannschaft da ein gutes Händchen hat, dann war es ja in der Historie eher Leverkusen. Und dass es jetzt bei den beiden halt nicht so klappt, ich meine, aktuell sieht es ja, ich mein, haben jetzt, gestern haben die gespielt, ne, glaube ich, haben sie ja auch beide gespielt. Ja,
6-2 oder so, ne.
Genau, Alario auch getroffen und Palacios, glaube ich, auch eine Vorlage und hat ja auch ganz gut gespielt. Vielleicht wird es ja jetzt auch, man kann ihnen das nur wünschen, weil, wie gesagt, das sind eigentlich zwei echte Top-Spieler, die das halt auch schon in Nationalmannschaft und auch bei River Plate halt auch schon unter Beweis gestellt haben.
River Plate ist eigentlich, ich versuche jetzt mal wirklich eine ganz, ganz holprige Brücke zu schlagen zu unseren Twitter-Fragen, die wir vorhin erhalten haben, zu River Plate. Hat Alex, also Alex Rudis, also @AlexAlxAlex.
Alex, klar kenne ich den. Ja, einer meiner Lieblings-Twitterer. Lese ich immer alles mit. Guter Junge. Ich frage mich, wie lang sein Tag wohl sein mag.
Ja, das frage ich mich auch manchmal.
Er muss länger sein als meiner auf jeden Fall.
Und deiner ist eigentlich schon ziemlich lang. Nachdem, was ich alles schon mitbekommen habe bei dir.
Dann werden genau, wir also, noch Max gegrüßt haben, dann können wir auch Alex grüßen. Ich bin jetzt wirklich alle auch gerne folgen auf Twitter. Der Junge hat ein tolles Auge. Lese ich immer gerne seine Tweets. Was hat er denn gesagt,
der Jude? Ist eigentlich keine Frage. Da schrieb einfach nur, ich hätte gerne eine mindestens 10-minütige Lobeshymne auf Marcelo Gallardo. Andererfalls kann ich einen Podcast über südamerikanischen Fußball nicht ernst nehmen.
Ja, wie immer, ne, aber hat er natürlich recht, ne, irgendwo.
Eben, aber ganz kurz, also ich habe noch so im Hinterkopf, dass in Argentinien oder in Buenos Aires speziell wird doch das Doppel-L wird doch immer als CHE oder so ausgesprochen, ne?
SCH. Im richtigen Sinn.
Er heißt oder SCH, oder SCH, Gachado. Genau.
Er heißt Gachado.
Ah,
Gachado.
Ah ja.
Das ist,
genau. Habe ich doch noch irgendwas mitgenommen.
Das ist in Argentinien wird das so, ne? In Spanien würde man Gallardo eher wie ein J aussprechen. Argentino ist Gallardo.
Na dann, also wir haben jetzt eine halbe Stunde rum, jetzt ich lehne mich jetzt kurz.
10 Minuten,
ja, bitte.
Na, vielleicht wären es keine 10 Minuten, aber ja, also ich muss das auch sagen, er ist für mich, also ich habe so meine paar Trainerlieblinge, da ist Gachardo auf jeden Fall auch unter meinen Top 3. Er ist, also meine drei Lieblinge sind auf jeden Fall Gareca, der Nationaltrainer Perus, der davor viele Jahre in Vélez sehr erfolgreich war, wo ich auch finde, dass das auch einfach ein unglaublich guter, weiser, auch mega korrekter Typ ist, der es auch jetzt schafft, irgendwie aus einer, naja, sagen wir mal, limitierten peruanischen Mannschaft auch ziemlich viel, sehr viel rauszuholen, total unangenehm zu spielen ist und einer, der es halt schafft, mit dem vorhandenen Spielermaterial auch echt wirklich das Beste rauszuholen, ist natürlich jetzt, und er war noch ein Weltklasse-Spieler dazu. Um jetzt den Bogen zu Gachardo zu spannen, El Muñeco, wie sein Spitzname ist, er ist ähnlich in seiner Arbeitsweise, so auch von der Menschenführung her, von seinem taktischen Verständnis her, halt mit dem Unterschied, dass River natürlich über besseres Spielermaterial verfügt, als es seinerzeit Vélez konnte. Aber Marcelo schafft es halt immer wieder. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es ist echt schwierig, weil die Mannschaft ist defensiv stark, die ist offensiv stark, die kann gut kontern, die kann gut pressen, die kann was mit dem Ball anfangen, die kann Tempowechsel. Eigentlich muss man eher die Frage stellen, was kann die Mannschaft nicht?
Ja.
Und wobei, kann ich gleich beantworten, die kann nicht argentinischer Meister werden. Das haben sie nicht geschafft in den letzten Jahren oder unter Gachardo haben sie das nicht geschafft. Bisher, aber ich finde halt auch, ich meine, Flamengo ist jetzt nicht unverdient Libertadores-Sieger geworden, aber das war halt so eine ähnliche Geschichte wie damals Bayern gegen Man United. Ne, also das war halt unglücklich einfach und dann auch noch dieser Doppelschlag, weil eigentlich River hatte das Spiel auch schon eingetütet gehabt, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann waren sie da kurz ein bisschen nachlässig, 1-1 und dann gleich der Doppelschlag, der kurz vor Schluss, das war halt mega bitter. Ansonsten hätte man mit River auch wieder einen verdienten Libertadores-Sieger gehabt. Und das trotz dieser ganzen Abgänge immer, ne? Und sei es ein Alarion, Palacios oder wie sie alle heißen, jetzt ist Martinez Cuarta gegangen. So, ne? Davor war es mal Mamana, war weg. Oder auch ein Driussi, Nico de la Cruz wird der Nächste sein, den sie verlieren, der sehr wichtig ist. Pitti Martinez, der damals gegangen ist, bester Spieler Südamerikas, den ja Gachardo auch dahin gebracht hat. Der war ja ein sehr talentierter Spieler bei Huracán, kam dann damals sehr viel Geld zu River, hat aber erstmals nicht funktioniert, weil er so, ne, vom selbst Pitti Martinez ist ein Spieler, der halt echt sehr, sehr talentiert ist und sehr gut Fußball spielen kann und dann halt auch so im Spiel und im Training, wo du dann merkst, okay, der spielt besser als die anderen und wo er am Anfang so ein bisschen Probleme hatte, ja, sagen wir mal, auch im Timing, wann gebe ich den Ball ab, ne, und dann vielleicht River in der Anfangszeit nur nicht das River war von heute, sage ich jetzt mal, und also in der Anfangszeit von Gachardo und ja, wo das einfach nicht so richtig bei ihm geklappt hat, wo die einfach nicht so ins richtige, in das Team, die haben nicht die richtige Position für ihn gefunden. Und Pitti, der war auch noch ein junger Spieler und musste noch reifen. Und Gachardo hat das hinbekommen und hat ihn zum besten Fußballer Südamerikas geformt. Ne, und ist einfach auch für viel Geld in die MLS gewechselt. In die MLS, ja, genau, jetzt ist er ja schon wieder woanders. Ja. Leider.
Ja.
Aber, und solche Beispiele hast du ständig. Also River, bildet aus, haben auch eine mega gute Jugend, ne? Wobei es viele Clubs gibt. San Lorenzo hat eine überragende Jugend, Vélez hat eine überragende Jugend, Boca auch. Aus Rosario kommt immer was, ne? Central und auch Newell. Ja. Also du hast viele, oder Córdoba, ne? Talleres, Belgrano, die bilden auch richtig gut aus. Es gibt viele gute Fußballschulen. Und River hat aber auch diesen Pool, aber wenn du mal schaust, auch jetzt ein Montiel, Nationalspieler, ne, kommt aus der Jugend. Martinez Cuarta, Nationalspieler, kommt aus der River-Jugend. Ne. Dann, wie gesagt, holen sich jemand wie Nico de la Cruz, haben sie damals einen ziemlich guten Deal gemacht, der da auf, sagen wir mal, U20-Ebene damals vielleicht der beste Spieler Südamerikas war. Gut, ist jetzt Uruguay schon, ne? Und der hat den jetzt auch auf ein nächstes Level gebracht. Also der schafft es immer wieder aus jungen Spielern, die weiterzuentwickeln. Und selbst aus älteren. Nehmen wir jemand wie Nacho Fernandes, sein Schlüsselspieler, sagen wir mal. Nacho Fernandes war, wie alt war der, als er zu River gekommen ist? 24 oder sowas. Kam aus La Plata, vom Gimnasia. War da eher dafür bekannt, dass er halt geil kicken kann. Der konnte so alles so. Ne? So ein mega Achter, der einen guten Schuss hat und noch Tor gemacht hat. Aber er war ein sehr guter Spieler für die argentinische Liga und unter Gallardo ist er auch Nationalspieler geworden und ist dann wiederum zu seinem Schlüsselspieler geworden über einen Prozess, der mehrere Jahre angedauert hat und der dann quasi, sagen wir mal, im letzten Jahr, letztes Jahr gegipfelt hat, wo du sagst, ey, der Junge Nacho Fernandes ist einfach nicht mehr aus dieser Mannschaft wegzudenken. Und also er schafft es, die Jungen zu entwickeln, aber er schafft es auch, die Alten zu entwickeln. So, oder die etwas Älteren zu entwickeln. Und ich finde, da gibt es nicht so viele Trainer. Einer, der mir, Becasese, der mir noch sehr gut gefällt, der jetzt aktuell bei Racing ist, der jahrelang der Co-Trainer von Sampaoli war, den mag ich auch noch sehr gerne, finde ich auch mega guten Trainer. Das ist so dann, das wäre so meine Top 3, diese drei. Gareca, Gallardo und Becasese. Aber klar, wenn du dir alle dann anguckst, ne, auch wie sie sich da verhalten, ich finde, Gallardo, hörst du ja ein Interview mit dem an und denkst, ey Mann, mit dem will ich gerne mal einen Kaffee trinken gehen oder so. Oder das ist ein Gentleman, der labert Leute, der ist total respektvoll, rhetorisch geschickt und auch einfach menschlich. So. Und wenn er einen Fehler macht, dann steht er dazu. Und ich finde, das ist so. Also er ist fast der Prototyp von einem Trainer und er macht das, ich finde auch seinen Karriereweg ziemlich stark, den er gemacht hat, dass er sich, ich meine, man muss sich das vorstellen, der hatte ja auch schon immer mal wieder Angebote, so. Ist er aber auch nicht, er kann auch nicht sofort, du musst ja 5 Jahre Trainer gewesen sein, Cheftrainer in der ersten Liga, bevor du nach Europa gehen kannst und da als Trainer arbeiten kannst. Es sei denn, du bist Nationaltrainer, dann musst du nicht die 5 Jahre haben.
So, okay, jetzt, ach, das ist eine Regel, oder was?
Ja.
Sonst, okay, krass. Wüsste ich noch gar nicht.
Wenn du dich vielleicht mal erinnerst, Barros Schelotto, Guillermo, ist ja nach, weiß ich nicht mal, welcher italienische Club das jetzt gerade war.
Serie A, Genua oder so.
Irgendwie sowas, ja. Und da war er dann nur Interim, weil er quasi, weil das nicht von der UEFA anerkannt wurde, dass er war einfach nicht lange genug Cheftrainer. So.
Okay, krass.
Genauso wie, was weiß ich, das ist so eine Regelung bei den Trainern oder wenn du jetzt England guckst, wenn man dann sagt, ja, es spielen ja weniger Latinos in der Premier League, das liegt aber halt auch daran, dass wenn du kein Nationalspieler bist, dann kriegst du gar keine Arbeitserlaubnis. So jemand wie der Sosa, der junge Santiago Sosa von River Plate, weil wir gerade über River geredet haben. Everton wollte den haben. So, der Deal ist durchgefallen, er hat keinen europäischen Pass. Und er ist kein Nationalspieler, er ist ein U-Nationalspieler, aber das zählt nicht. So, das heißt, du bräuchtest eine spezielle Arbeitserlaubnis für den. Und das haben die nicht bekommen, deswegen ist er nicht gewechselt. Das wäre ein Deal, das wäre ein 8-stelliger Deal gewesen damals. Ne? Die hatten, ich weiß gar nicht mehr, was im Raum stand, irgendwas zwischen 12 und 15 oder sowas, wollten die für den bezahlen. Aber er ist durchgefallen und so hast du hast auch gewisse Regelungen bei den Trainern. Und Gallardo ist mittlerweile so lange Cheftrainer, dass er schon längst hätte wechseln können, hat er aber nicht gemacht, weil er halt sagt, ey, ich habe das Gefühl, ich bin hier noch nicht ganz fertig. Ne, das ist, ich habe hier so ein paar Prospects in meinem Team, ne, wo ich glaube, ey, das ist für mich richtig, hier zu bleiben. Ich fühle mich wohl. Die Challenge ist noch da. Und ich glaube halt auch persönlich, dass der für sich nochmal Meister werden will. So, das hat er mit River noch nicht gemacht als Trainer. ist er noch nicht Meister geworden. Und ich glaube, solange das nicht der Fall ist, wird der auch nicht wechseln. Also, ja. Weiß nie beim Fußball, ne? Aber ich würde jetzt mal so orakeln. Das ist so, und ich glaube, es ist in der To-Do-Liste. Weil dann ist es complete, ne? Das hat er gemacht. Und dann kann er gehen. Und ich würde mal auch sagen, dann kann er aber auch wirklich nur, ich würde gleich sagen, ey, gehen zum Top-Verein nach Spanien oder was weiß ich wo, oder nach Frankreich, spricht er auch Französisch. Das muss er machen. Und der, egal wo der hingeht, wenn du ihm die Freiheiten gibst, der Typ ist ein Entwickler, ist taktisch top 10 weltweit, würde ich sagen, weltweit, ohne Zweifel. Und wird sich die Mannschaft, die ihn als nächstes bekommt, die kann sich glücklich schätzen. Und die wird, der hat, sagen wir mal, das, was wir in Europa unter Kloppo verstehen, so ein bisschen, also ganz anderer Style. Aber wo Kloppo hingeht, ist Erfolg. Wo Marcelo Gallardo hingeht, ist Erfolg. Ich glaube, das wird auch weiterhin so sein. Also egal, wo er hingeht. Dazu ist er einfach zu intelligent, zu weltoffen, zu ist auch nicht auf, weißt du, der ist lernwillig und er ist wandelbar und trotzdem seinen Prinzipien treu. Wie gesagt, wir sind alles Fanboys anscheinend. Alex, ich hoffe, vielleicht waren es jetzt sogar 10 Minuten.
Es waren 11, muss ich sagen. Ja, es waren wirklich 11 Minuten. Also, so,
dann sage ich jetzt nichts. Ich bin jetzt wieder mein Mate mal kurz. Und dann,
ja. dann würde ich aber mal sagen, wir rasseln einfach mal ein bisschen weiter durch die ganzen Fragen, die jetzt noch kamen. Kann Boca dieses Jahr mal was in der Copa Libertadores reißen? Fragt Matthias Dertinger.
Ja, eigentlich Boca in einem sehr guten Moment gerade. Ne? Muss mal gucken, ob die sehr lange Pause, länger als jetzt in anderen Ländern, ob das ein Problem ist, sein wird. Ich glaube, Boca profitiert total von dem Trainerwechsel. Tevez ist in einer überragenden Form, also wirklich in einer überragenden Form. Also es spielt ein bisschen anders, ist ein bisschen reifer, ist mega effizient auch gerade wieder, hat sich wieder untergeordnet, hat ja diesen Durchhänger gehabt zwischendrin, aber spürt natürlich auch jetzt mit der Riquelme, die haben ja auch noch zusammen gespielt, Roman und Kalitos. Und Roman ist ja jetzt ja so der neue starke Mann bei Boca, also auf Führungsebene. Und klar, und dann haben sie einen Trainer, mit der Folge schon in der Historie mit Boca gefeiert hat und die halt einfach, ich meine, die sind ja eigentlich nicht zu schlagen aktuell, hat man so ein bisschen das Gefühl. Allerdings, muss man mal schauen. Libertadores ist immer noch so ein bisschen was anderes und ich habe im Gefühl, wenn es wieder gegen River geht, Stand heute, wird River das auch wieder für sich entscheiden können. Das ist aber nur ein Gefühl, weil ich manchmal so denke, auch so die Verteidigung bei Boca.
Ich finde irgendwie, Boca ist irgendwie immer so, weil die ja trotzdem ziemlich stark so über ihre Reife einfach kommen im Team. Und jetzt anders als vielleicht als River das tut unter Einbeziehung vieler großer Talente oder so, weißt du? So über diesen kompletten Mannschaftsgeist kommt glaube ich, Boca eher so über diese Einzelspieler wie eben Tevez oder so. Die da
ja, oder Salvio spielt auch überragend gerade. Ne? Aber das sind alles so, das stimmt. Also auch, ich finde auch so die Mischung.
Oder vorher Benedetto oder sowas, hat er dann damals in dem Superclásico, damals in Madrid auch das 1-0 dann damals gemacht. War ja auch eher ein Zufall, dass der Treffer so zustande kam damals, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, ja, ich meine, gut, du musst aber auch die Mannschaften jetzt, das war auch noch ein ganz anderes System, das war noch
Pirotto
beispielsweise und so, also die Mannschaft heute, obwohl noch einige Spieler da sind, aber die hat auch so vom ganzen Stil her und von der Formation her, das war damals halt auch auf dieses 4-3-3 zugeschnitten, was die damals gespielt haben, was auch eigentlich für die gut funktioniert hat, davon sind die ja weg. Das ist ein anderes Spiel, aber es ist schon, ich habe mir manchmal, denke ich mir so, die Mischung bei Boca passt nicht so richtig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob so die Mannschaft auch so von den Positionen her optimal zusammengestellt ist. Ich finde auch, es fehlt tatsächlich ein Goalgetter bei Boca, auch wenn natürlich Tevez gut knipst, so. Aber Avila ist oft verletzt. Avila ist ein guter Spieler, der den mal so ein bisschen, ne, der so ein bisschen hier und da an Ailton erinnert, ne, von der ganzen Spielertyp und so, und wie oft er ins Abseits rennt und aber tödlich ist, ne, vorne. Dann haben sie mit Soldano jetzt einen, der natürlich mit Tevez gut passt, weil er natürlich, weil der halt so ein Pferd ist, ne, weil der halt viel arbeitet und viel Räume macht und einfach ein guter Teamkamerad, sage ich jetzt mal, ist auf dem Platz so. Der ist aber jetzt auch kein wirklicher Goalgetter. Der kann ja mal eine Bude machen oder so. Aber er ist jetzt kein Benedetto beispielsweise. Ne? Und ich finde, sowas fehlt denen. Das haben die gar nicht. So, ne? Und sie sind auch in der Zentrale. Also da haben sie jetzt mit dem jungen Kolumbianer Campuzano ja einen, der gut ist. So, der auch echt Schritte gemacht hat. Aber wenn du das vorher vergleichst mit, was weiß ich, dass sie mal einen Nandes und einen Vilma Barrios hatten und vielleicht zwischendurch auch Marcone, der seine gute Phase hatte, da fehlt mir jetzt auch so ein bisschen was. Und Almendra, der mega talentiert ist, ne, so vom Talent her, sicherlich nach Almada, der eigentlich, ne, also so in dieser Altersstufe sicherlich der Beste ist, den die haben, aber der halt vom Kopf her eigentlich nicht professionell ist. So, ne,
gab es da nicht irgendwie immer Stress mit der oder irgendwelche Gerüchte mit der Freundin, dass die irgendwie auch so im Hintergrund ziemlich Trouble machen soll, so ein bisschen so Icardi-mäßig so?
Ja, genau. Ja. Das gibt es und er trainiert aktuell nicht und es ist einfach, da tut man sich gerade mit ihm keinen Gefallen. Dann hast du die Problematik mit Sebastian Villa, sag ich jetzt mal, ne? Sebastian Villa, der Kolumbianer, der da in einem Gerichts Streit ist mit seiner Freundin, weil er die geschlagen hat, bis jetzt noch nicht geschlagen haben soll, sage ich jetzt mal besser, was sich jetzt auch schon ein halbes Jahr lang zieht, der jetzt auch ewig aus dem Training raus war, der natürlich, wenn du den fit bekommst, ich meine, der Typ ist eine absolute Rakete, ne? Also den kannst du ja Olympia im Sprint mitlaufen lassen, ne? Da kommt, wenn der anzieht, da kommt ja keiner mit, so, ne? Ist natürlich dann vorm Tor so, ne? Wo du denkst, oh Mann, der könnte ja so viele Buden machen oder Scorer machen. Da ist er, da muss er noch besser werden. Aber so im 1 gegen 1, ne, der Typ, ne, der siehst du halt nur noch die Hacken, so, ne, wenn der Platz hat. Und diese Probleme haben die überall so ein bisschen, so würde ich mal behaupten. So, ne? Und dann auch so, und die Außenverteidiger und die Innenverteidiger, das sind mehrere Sachen, die so eigentlich, also ich sag mal so, Tevez und Salvio spielen überragend, Campuzano hat auch so, mit Capaldo haben sie jetzt noch einen, so einen Jungen, der seinen Job macht und so. Aber alles in allem, wenn ich das so vergleiche, wenn wir jetzt in Argentinien bleiben, wenn ich das jetzt mit Gachados River Plate vergleiche, das Fundament ist einfach größer bei River. Wenn da mal Nacho Fernandes ein paar schlechte Wochen hat oder De La Cruz irgendwie, oder sie können das ja selbst verkraften, dass sich ein Quintero, der damals bester Spielmacher in Südamerika war, dass der sich das Kreuzband reißt und dann war der wieder fit und dann hat der aber auch nicht mehr gespielt, weil River andere Möglichkeiten hatte. Dann hat er De La Cruz weiter aufgebaut und der hat halt geliefert. Und ich weiß nicht, und diese Sachen bei Boca, ich finde, da gibt es so viele Baustellen bei denen aktuell noch. Aber auf der anderen Seite, die haben natürlich ihre Klasse und wenn du jetzt nur auf die Ergebnisse guckst, so, in 2020 muss man natürlich sagen, klar, Boca ist definitiv ein Favorit, aber Boca geht immer als Favorit in die Libertadores. Ja, also wie River immer. Die beiden führen ja auch das Conmebol-Ranking an, also River vor Boca und dann hast du Gremio und dann kommen schon die beiden Montevideo-Clubs, so, das ist so die Top 5. So, ne?
Also, darauf wollte ich jetzt auch irgendwie gerade mal nochmal ansprechen. Du hattest, glaube ich, vor 2 Wochen oder sowas mal eine relativ interessante Grafik vom Conmebol geteilt. Da ging es darum, die besten, oder die Teams, die den meisten Siegen aus Südamerika. Da war, glaube ich, also Brasilien mit 880 Siegen Platz 1, dann kam Argentinien mit 819 Siegen. Also natürlich sieht man da, glaube ich, auch sowieso auch auf Nationalmannschaftsebene, dass die beiden Mannschaften oder die beiden Nationen in Südamerika eigentlich alles überragen, wenn man dann guckt. Kolumbien dann mit 428 Siegen, dann Uruguay mit 418 Siegen und dann kommt, glaube ich, erst dann Peru mit 337 Siegen. Also das Gefälle ist dann schon ziemlich krass. Was ich aber ziemlich interessant fand, dass Nacional und Peñarol noch vor Boca war. Ja. Das ist wahrscheinlich der starken Phase aus den 60er, 70er Jahren oder so geschuldet, ne? Vor allem bei Peñarol. Ne?
Weil die in den letzten Jahren auch nichts mehr gerissen haben, muss man mal ehrlich so sagen.
Das ist leider so, ja.
Die Liga in Uruguay ist auch nicht so gut, sage ich jetzt mal. Die besticht halt vor allem dadurch, dass sie viele Youngsters ausbilden. So, die, also da kann es auch mal sein, Saracchi zum Beispiel, der ja dann bei RB mal gespielt hat, der hat ja mit 16 schon erste Liga gespielt, beispielsweise. Und solche, sagen wir mal, Werdegänge, ne, dass jetzt so 17, 18 oder selbst 15-Jährige da mal zum Einsatz kommen, die Liga ist bekannt dafür. Also es ist so eine, die bilden Talente aus und danach hast du solche, weiß ich nicht, so mit 30er halt auch einige, ne, die vielleicht in Argentinien in der ersten Liga nicht mehr auf dem Platz stehen würden, also auf der Bank sitzen würden, dann gehen die rüber nach Uruguay, einmal rüber, ne, Buckebus genommen und bist du drüben und spielen da eine überragende Saison, ne, mit irgendwie einen Haufen Toren, Scorer, wie auch immer. Also da ist auch einfach ein riesiges Gefälle da, das muss man mal sehen. Ne. Also da gibt es zwar schon ein paar Mannschaften, die auch gut mithalten können, aber letztendlich keine uruguayische Mannschaft geht als Favorit in Libertadores noch in die Südamerikaner, noch eher in die Südamerikaner, wenn du also den Umweg machst, dass jetzt, was weiß ich, Nacional oder Peñarol Dritter werden in der Gruppe und dadurch Südamerikaner spielen, eher dadurch, dass sie dann da irgendwie, ne, vielleicht mal eine Finalteilnahme haben, aber diese Glanzzeiten von diesen Teams, die sind halt auch schon lange. Da würden die auch nicht in der Top Ten stehen. Selbst wenn nimm die letzten 10 Jahre, dann sind die auch nicht mehr in der Top Ten. So, der Kratz, da sind die noch in der Top 20 oder sowas, ne? Aber die sind halt auch meistens dabei, ne? Das ist halt auch, ne? Das ist halt auch River, Boca oder diese Statistik, die ich da gepostet habe. Klar hat Argentinien oder argentinische und brasilianische Clubs die meisten Siege, weil die stellen auch viel mehr Teilnehmer. So, das, ne? Das waren ja absolute Zahlen. Das ist ja klar, dass die dann mehr Siege haben. Aber halt auch, sagen wir mal, wenn du so einen Koeffizienten errechnen würdest, da ist halt schon richtig Firepower hinter den beiden. Also das sind die zwei ganz großen und Brasilien, Argentinien eigentlich, die machen die Copas unter sich aus. Und wenn du mal Glück hast, dann ist dann mal so ein Independiente del Valle aus Ecuador, weil die halt da mega gute Arbeit leisten und weil da richtig Kohle auch reingesteckt wurde. Da hast du halt, die haben zum Beispiel in Libertadores zu Hause noch gar nicht verloren. So, ne? Die haben, die haben fast 20 Spiele in Libertadores, haben noch nie verloren zu Hause. Ne? Oder nimm Libertadores U20. Die meisten Spiele überhaupt hat Independiente del Valle gespielt. So. Und guck dir die Nationalmannschaft von Ecuador an, mehr als die Hälfte der Spieler, die kommen alle aus der Jugend. Da ist dann die Aspire Academy da drin. Ne? Wie gesagt, da ist ein Haufen, da sind spanische Coaches und so. Das ist mit die beste Jugendarbeit auf dem Kontinent dort. Und du siehst es ja, ne? U20, Südamerika-Meisterschaft, erstmals gewonnen. Ecuador hat jetzt auch Uruguay geschlagen. Ne? Ich glaube, 4-0 war das sogar. Oder hat Suarez am Schluss noch Buden gemacht?
Suarez hat sogar noch getroffen. Glaube ich, 4-2 oder so war das.
Ja, genau.
Ich
habe zwischenzeitlich 4-0. Ich glaube, Suarez am Schluss
noch einen
Pack gemacht und so. Und man muss es halt sagen, das ist einerseits natürlich der Heimvorteil, in der Höhe zu spielen, so, ne? Also die Höhenmeter. Aber Ecuador ist zu Hause, die sind stark. So, ne? Die sind halt auswärts dann nicht so ganz so gut. Aber da passiert was. Ne? Also da wurde jetzt viel, viel investiert und Ecuador war ja, die haben dreimal bei einer WM teilgenommen und das war alles jetzt in den letzten 20 Jahren, also in den letzten 5 Editionen der Weltmeisterschaft. Und davor waren die nie dabei. So, ne? Und da passiert was und da du siehst halt da so eine Entwicklung, dass jetzt, was weiß ich, beispielsweise Peru vor Gareca, sagen wir mal, hat mega abgekackt. So, ne? Also da ist nicht viel passiert, da ist Gareca und jetzt geht wieder was. So, Kolumbien stagniert auch so ein bisschen, wo du sagst, eigentlich, ne, super Fußballer, aber die Nationalmannschaft, das funktioniert auch nicht immer so. Aber wenn sie dann mal eine gute Mannschaft haben, ne, dann kann die auch mal bis Viertelfinale oder gar Halbfinale spielen. Es verhält sich so. Kolumbien, Uruguay sehe ich immer so ein bisschen auf einer Stufe. Lustigerweise ist das eine Land 50 Millionen Einwohner, die anderen.
Ja, wollte gerade sagen, 3 Millionen oder so, ja.
Und Und Uruguay ist natürlich, deswegen sage ich oft so, für mich eigentlich vielleicht die beste Fußballnation, die wir haben, so auf dem Erdball, weil wenn du mal siehst, weil ich wohne jetzt in Berlin, ne, und wenn ich mir denke, ey, das ist eigentlich die Einwohnerzahl von Berlin, ist in Uruguay, und wenn du mal siehst, ne, also klar, die meisten Titel, die sind halt auch schon lange her, aber jeder, der sich so ein bisschen mit der Historie vom südamerikanischen Fußball auseinandersetzt, der kennt so diese Escuela Uruguaya und diese Fußballschule, ne, die man so, nimm von mir aus das Beispiel Ungarn da so ein bisschen mit rein, ne? Also der uruguayische Fußball, der hat Tradition, der hat Geschichte, der ist technisch absolut stabil, die Jungs sind, die sind heiß natürlich, ne? Da hast du halt immer so ein bisschen, ne, Gefahr, dass mal einer vom Platz fliegt und so, aber die benehmen sich eigentlich außerhalb des Platzes auch nicht daneben, so, ne? Die integrieren sich gut, die haben wenig Star-Allüren. Wenn du guckst, wie viel Ablösen da bezahlt werden, ne, das ist
dieses, ja, das echt erschwinglich. Wollte ich gerade sagen, ne? Also ich habe jetzt vor dem Podcast habe ich mal geschaut, ist mir halt aufgefallen, dass in Kolumbien noch, glaube ich, auch Peru oder sowas, die Ablösesummen halt relativ hoch waren, so im Vergleich zu Uruguay. In Uruguay waren halt immer so, also so 5 bis 8 Millionen. Also selten mal waren da Transfers über 10 Millionen. Also das halt, finde ich auch ziemlich interessant, dass da kaum riesengroße Transfers getätigt werden dort in der Liga oder generell in dem Land.
Also es hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen beschleunigt, so. Also wir sind schon höher geworden, was die Uruguayos anbelangt. Aber trotzdem, es ist ja immer noch so, dass, sagen wir mal so, ein junger Brasilianer, ne, wenn der mal irgendwie durch die Decke geht, der kostet 50 Millionen, so auf die
Art. Ja, ne? Renier oder so. Oder
genau, und dann der Argentinier ist dann nur noch die Hälfte wert. So, ne? Also wenn da über 20 Millionen Verein bezahlt wird, dann ist es ja schon viel. Ne? Also das ist ja jetzt auch nicht, ich glaube über 30 Millionen wurde ja noch nie für einen Transfer aus Argentinien von einem argentinischen Spieler, also wirklich von Argentinien raus, wurde er nie bezahlt. Kun Agüero, glaube ich, sogar noch, muss ich nochmal gucken.
Echt?
Ja, da wurde, glaube ich, weiß nicht, ob er noch der Rekord ist. Gago war auch sehr, sehr teuer.
Und Palacios, wo wir ihn vorhin hatten?
Ja, aber Palacios war ja der war über 20, aber der ist natürlich auch in der Top 10, aber der war nicht topwert. So Alario auch nicht und hat natürlich auch mit diesen Verträgen, die haben und die irgendwelche Kaufoptionen, die sie dann, weißt du,
mit Transferrechten noch irgendwo liegen, ja.
Genau, das ist dann manchmal für die Clubs, ne, die sind halt in keiner guten Verhandlungsposition, aber das gilt generell für ganz Südamerika, wenn dann ein europäischer Club kommt, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten.
Ja, sowieso.
Aber ja, trotzdem ist es so, brasilianische Spieler sind teuer, argentinische Spieler sind auch relativ teuer, während die Kolumbianer eigentlich billig sind. Ecuador ist fast nicht existent. Uruguay, wie gesagt, ist jetzt teurer geworden, seit die MLS halt auch so investiert, ne, auch die argentinischen Talente auch viele kauft und halt auch sich in Uruguay diese U20 fast ja, ne, die ganzen guten Spieler fast alle gekauft hat. Uruguay U20, also die jetzt bei der WM gespielt hat letztes Jahr, bei der U20-WM. Da wurde einfach viel weggekauft, so. Aber die kommen ja trotzdem, kommt da immer wieder was nach. Ich habe gestern, glaube ich, war das auch nochmal was getwittert, weil ich das eigentlich so auch bemerkenswert finde, dass es in der Bundesliga eigentlich auch keine Uruguayos gibt.
So, das ist, stimmt, ja. Ich hätte mich damals gefreut, wenn Stuttgart Nández verpflichtet hätte, Nahitan Nández.
Ja.
Aber das kam dann damals, glaube ich, auch gar nicht so zustande, ne? Wir sind noch ein Jahr geblieben. Und ist dann zu
Cagliari.
Ja, Cagliari gewechselt, ja, genau.
Ja, und das ist, ich weiß nicht, gestern eher mit Darwin Núñez gestern auch, ne? Jüngster Spieler Uruguays ever, der einen Hattrick da erzielt, ne, im europäischen Wettbewerb. Also vorher noch, ja, jünger sogar noch als Cavani, als euer Cavani.
Oder als unser.
Ja. Und da, ne, du hast halt diese, sagen wir mal, Talente dann Uruguay, und ich habe jetzt mal geschaut, also Schalke hat natürlich über Varela, Dario Rodriguez oder auch so ein Vicente Sanchez, Carlos Großmüller, die kannst du jetzt vielleicht weglassen, aber die haben da 250 Spiele oder so Bundesligaspiele über diese Uruguayos, aber der ganze Rest, erste Bundesliga, kommst du nur nicht mal auf 100, also wirklich seit es die Bundesliga gibt, hast du keine 100 Bundesligaspiele von uruguayischen Spielern, wo ich mir denke, wow, das ist für das, dass das ja eigentlich so ein advancedes Fußballerland ist, ist das ja eigentlich ziemlich ja, also überraschend, ne, dass
ja. Das so ist. Ich glaube aber auch, dass die meisten dann eher den Schritt nach Italien erstmal gehen. Wahrscheinlich auch aufgrund der niedrigeren Sprachbarriere, kann ich mir vorstellen. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, also dass sich dann nicht mehr Clubs irgendwie um uruguayische Talente bemühen und sie vielleicht sogar schon direkt aus der Liga dort holen. Auch schwierig, aber das ist natürlich auch ein riesengroßes Risiko, was man da auch eingeht, glaube ich, weil, wie du es vorhin schon angesprochen hast, viele Vereine wollen dann noch irgendwelche Transferrechte haben, dann geht es weiter, dass dann der Spielerberater noch irgendwelche Transferrechte haben möchte, und dann hat man irgendwie als Verein, nachdem man irgendwie 2 Millionen von den Spielern gezahlt hat, weil es ja selbst für einen kleinen Verein, so weiß ich nicht, wie Augsburg oder irgendein Zweitligaverein, hat relativ viel wäre, dann hat man am Ende vielleicht nur 50% der Transferrechte an dem Spieler. Weißt du, wie ich meine? Das kann wahrscheinlich auch viele abschrecken und dann sagen die wahrscheinlich, dann gucke ich eher in Österreich oder so oder in Holland.
Ja, die Österreicher oder auch die Schweizer, die sind ja da viel weiter. Die gehen ja dann viel mehr da in dieses Risiko. Ich meine, wie gesagt, also gerade Brasilien auch sehr undurchsichtig, auch Argentinien ist schwieriger Markt, so, ne, mit Berater, mit Clubs und auch generell nur Business machen mit Latinos und hin und her. Aber trotzdem, weltweit sind Brasilianer und Argentinier sind die Exportschlager, und zwar mit Abstand. So, ne? Also ich finde klar, in Europa so jetzt viele Franzosen, die jetzt irgendwie in Europa auch spielen, so, aber global gesehen ist Argentinien und Brasilien, also hat wieder gewechselt zwischendurch, war Argentinien erster, mittlerweile ist wieder Brasilien. Also sind klar die Exportweltmeister, was Fußballer anbelangt. Und auch so, ne, Gehaltsstrukturen, ich meine, die verdienen ja nicht viel da, ne? Also in Südamerika, das kann sich halt, also ein Erstliga-Club, der zahlt ja so wie ein Zweitliga-Club in der Bundesliga beispielsweise. Und also natürlich gibt es da eine gewisse, ne, mit diesem wer wie viel Prozent hält und dann die Steuer, die noch irgendwie draufkommt und die dann der Käuferclub zahlen muss und viele Hindernisse und Hürden. Aber trotzdem, ich meine, es ist ja den Markt gibt es ja nicht erst seit gestern oder so, ne? Und diese Transfers, die finden ja trotzdem statt. Und auf der anderen Seite, ich sage das jetzt mal, weil ich großer Schalker bin, du hast halt nie die Garantie. Ich meine, guck dir Sebastian Rudi an, wie dieser ganze Deal gelaufen ist und jetzt, ne, und letztendlich, der ist ja deutscher Nationalspieler, ne? Oder gewesen zumindest. Und du hast keine Garantie, ne? Und da würde ich mir schon bei dem einen oder anderen Club halt so ein bisschen wünschen, ja, mein Gott, holt euch doch mal so ein, ne? Auch so gerne mal einen Kolumbianer oder so, ne? Gerade so Spieler, also ich würde echt gerne den einen oder anderen Kolumbianer oder Argentinier mehr sehen, wo du mal weißt, okay, die gehen mal ein 1-gegen-1, ein Spieler, den ich total abfeiere, Luis Diaz bei Porto, der kam von Junior aus Kolumbien. Und wo du dann weißt, ne, auch ein geiler Background, ne, so indigener Background und erster indigener Nationalspieler da in Kolumbien, ein Typ, super stylisch, geiler Charakter, ne, so sehr auf dem Boden geblieben und den guckst du auf dem Platz zu und es ist halt so, wo du sagst, ach, geil, der Spieler, den verliebst du dich so auf die Art, ne, oder wenn ich mir nochmal auf Schalke zurückkommt, ein Jefferson-Verfahren angucke oder so, ne, ich mir denke, ey, das ist bis heute für mich, ne, immer noch der geilste Kicker, den ich jemals auf Schalke gesehen habe, so, ne, wenn Verfahren gespielt hat, dann hast du da Firepower gehabt ohne ihn.
Ja, das stimmt.
War es halt nicht so. Und das sind dann so Spieler, wo du sagst, oh, geil, den guckst du gerne beim Kicken zu. Und und da fände ich es halt cool, wenn ja, der ein oder andere einfach da noch mehr am Start wäre.
Absolut, absolut. Wenn ich da vielleicht mal einen kurzen Namen einwerfen könnte, wäre, glaube ich, Jorge Carrascal auf Fall River.
Ja.
Da würde es mich echt freuen, wenn der jetzt unter Gallardo dort irgendwie mal seinen Durchbruch bekommen würde. Ist ja, glaube ich, auch noch 21 Jahre oder so.
Hat es auch getroffen, ne?
Ja? Okay. Getroffen.
In der Copa Libertadores. Ja, ist ja so der, ne, den sie als nächstes jetzt aufbauen. Also die River hat sicherlich in ihrer, also der jetzt den Durchbruch schon geschafft hat, ist der Julian Alvarez, der jetzt auch ein richtig gutes Jahr, so 2020, so ein bisschen stagniert im letzten Jahr, ne? Aber war vielleicht auch viele Auftritte mit WM, U20 WM und River mit Libertadores, mit der Liga, da war er vielleicht leicht überspielt in irgendeinem Moment oder, ne, oder wie es halt normal ist in der Entwicklung, stagnierend einfach mal, ne, etappenweise. Und dann, aber der ist mega on fire, der trifft ja, ne, eigentlich fast in jedem Spiel zurzeit. Und der hat also eigentlich den Durchbruch geschafft. Und der Carrascal, der ist halt so, ne, Gachado ist ein bisschen, ne, so ein Favorit von Gachado. Der wird der Nächste sein. Es ist halt nur die Frage, inwiefern man ihm da Platz geben kann, weil da gibt nur andere, ne, da die diese Offensive, sagen wir mal, Mittelfeldposition spielen können. Ne. De La Cruz ist überragend bei River gerade auch. Der ist ja auch jung, ja. Den werden sie auch verkaufen demnächst.
22 Jahre. Hm.
Und er hat halt auch noch, sein Halbbruder war ja auch bei River, Libertadores-Mannschaft, Spieler hier Carlos Sanchez. Deswegen weiß man das vielleicht nicht unbedingt, aber Carlos, beide haben so eine Glatze. Man sieht das dann schon, wenn die nebeneinander stehen, dass das Brüder sind. Der wurde ja auch damals bester Fußballer Südamerikas gewählt. Ne? Carlos Sanchez, als er noch bei River war, der spielt mittlerweile seit einigen Jahren in Brasilien. Aber Nico de la Cruz hat halt da sich einfach da so eine, schon den Status erarbeitet. Und das macht es halt schwierig für Carrascal halt auch. Ne? Und dann hast du noch Cristian Ferreira, der auch bei U20 WM dabei war, der halt auch echt torgefährlich ist, der aber nur nicht so weit ist, ne, da so an die Stammelf anzuklopfen, weil er da einfach im taktischen Bereich und auch einfach noch Nachholbedarf hat, sage ich jetzt mal. Und auch so vom Spielertyp vielleicht eher besser in den 90er-Fußball gepasst hätte als in den modernen. Aber die haben sehr viele gute junge Spieler. Ne? Da gibt es noch den Luis Beltran, das ist ein Stürmer, der auch richtig stark ist. Und da ist halt Carrascal einer, der zwar den Schritt schon weiter vorne ist so und wahrscheinlich der Nächste, der jetzt eigentlich den Durchbruch schaffen müsste, sofern er nicht aus Italien weggekauft wird, weil da besteht ja jetzt schon länger auch das Interesse und auch konkrete Gespräche und so und der Berater immer mal wieder in Italien und verhandelt und so. Also eigentlich ist der... Ich glaube jetzt nicht, dass der alt wird bei River Carrascal. Mhm. Wobei ich persönlich, ich finde, keine Ahnung, ich mag lieber so, also Nico de la Cruz, wenn ich mal so sehe, der ist für mich einfach kompletter. So, das ist ein, ne, aber der ist halt auch kleiner. Ja, weiß ich nicht. Es ist, manchmal sagt man ja über die, ne, dass manche Spieler diesen Sprung nach Europa nicht so schaffen würden und so. Und so wie bei, was ich, was so gerne gesagt wird, bei so Pity Martinez damals.
Gabi cool.
Genau, der Gabriel. Und aber das ist vielleicht dann auch einfach nicht der richtige Verein dann gewesen, nicht der richtige Trainer, nicht das richtige System. Und das weiß man dann manchmal nicht so genau, aber da ist schon ja bei River sehr viel Potenzial da. Das ist schon sehr spannend, die Truppe.
Ja. Ich würde sagen, wir kommen langsam irgendwie mal zum Ende. Wir haben jetzt gerade richtig, also wegen mir könnten wir gerne noch irgendwie noch 2 Stunden weiter quatschen, weil es echt immer Spaß macht, mit dir über südamerikanischen Fußball zu sprechen. Aber ich würde sagen, wir schließen das Ganze mal ab. Und zwar, wir hatten uns ja, glaube ich, vorher mal abgestimmt dazu, und zwar bezüglich unserer Lieblingstrikots aus Südamerika.
Wie sehen wir denn da aus?
Ja, wie sehen wir denn da aus, ja. Wir hatten gefragt, auch auf Twitter hat einer noch geschrieben, der Konrad hat geschrieben, auf jeden Fall das Peru-Trikot, keine Ahnung aus welchem Jahr, aber also Peru macht eigentlich auch mal geile Trikots. Mhm. Und ich sagen, ich würde einfach mal anfangen mit meinem ersten Lieblingstrikot, auf jeden Fall, was mir, alleine weil der Verein irgendwie schon ziemlich cool ist, auch mit dem Stadion, ist Colo Colo aus Chile.
Ja, ja, ja.
Von 2015 und 2016, in der Saison, da hatten die so ein komplett weißes Trikot mit so einem schwarzen Mittelstreifen. Und dann ist dieser schwarze Mittelstreifen irgendwo so auf Bauchnabelhöhe oder so, ist der dann so leicht auseinandergebröselt. Das war angelehnt an diese Tribüne. Also wenn ihr das gerade hört, am besten mal gucken nach Colo Colo in Chile, das Stadion angucken, da seht ihr die Tribüne. Und die haben einfach noch so ein richtig geiles Logo irgendwie mit so einem, ich, so ein Indianer ist das, glaube ich, ne, der da ein Logo drin ist.
Ja, ja.
Und weil dort Esteban Paredes spielt, der mit 40 Jahren irgendwie immer noch vorne scored im Sturm. Also das ist ein geiler Typ, wirklich.
Also das ist dein Favorite, meinst du?
Das Colo-Colo-T-Shirt ist irgendwie, also eins von meinen dreien, so, genau. Also völlig ohne Reihenfolge. Ja. Aber das Colo-Colo ist das, was mir jetzt als erstes ins Gedächtnis gesprungen ist.
Also bei mir, also ich könnte eigentlich nur wirklich eine Top 3 sagen. Und das ist...
ja, genau, Top 3 machen wir, ja.
Da tue ich mir auch schwer, das zu ranken. Also auf jeden Fall Argentinien 86, das Trikot, finde ich mega geil. Das ist super, das habe ich auch als Retro-Ausgabe quasi. Also ich bleibe immer bei diesen Retro-Trikots. Ich finde die neuen auch schön, aber ich finde das Anfang der 80er Jahre, also Boca Juniors, richtig geil auch, das Retro. Und natürlich als Quilmes-Fan, Quilmes, aber ohne diesen, das Problem ist, und deswegen sage ich Retro oder die alten Trikots, weil heutzutage sind diese, das erinnert mich ja manchmal an Tour de France, so ein bisschen, ne? Wenn ich dann in Football Latino, ne, dann hast du da 3-4 Werbepartner auf dem Trikot stehen und so.
Ja, das stimmt.
Das gefällt halt nicht, sage ich jetzt mal.
Ja, das stimmt.
Was mir gefällt ist, und das gilt auch für das Boca-Trikot, also für eine spätere Edition Boca, Quilmes. Quilmes ist ja, wie gesagt, die Stadt im Süden von Buenos Aires, aber das ist ja bekannt durch das Bier, dass man ja auch Bier ab und zu mal kaufen kann und so. Und das ist ja die Bierstadt so schlechthin in Argentinien. Und natürlich finde ich dann das Quilmes-Trikot mit dem Quilmes-Sponsor geil, aber ich finde es auch geil, wenn das im Boca-Trikot drin ist. Und diese drei würde ich jetzt mal sagen, wenn immer jemand das vom Boca sich angucken will, da kann er ja mal eingeben hier, der junge Diego, als der, bevor er nach Barcelona gegangen ist.
Ja.
Diese
Version. Das habe ich auch noch vor Augen aus dieser Maradona-Doku auf glaube ich, Amazon oder so, mit diesen ungeschnittenen oder mit diesem gefundenen Archiv aus.
Ja, genau. Habe ich auch gesehen. Geiler Film auch. Ja. Und das Trikot meine ich auf jeden Fall. Also das kommt auch ganz ohne Sponsor aus, das, was ich jetzt da gerade im Kopf habe. Und wie gesagt, 86 Argentinien und dann, wir haben so eins. Da ist von Quilmes auch nur so, das ist so eher auf 80er, 70er gemacht. Und ob da jetzt Quilmes vorne draufsteht, ja, nein, das ist mir eigentlich wurscht, aber da gibt es eine Retro-Ausgabe von Adidas und das ist auch geil. Und das sind so meine, diese drei. Und wenn ich dann ein viertes noch benennen müsste, dann wäre es dieses 86er Auswärtstrikot von
Argentinien. Das Blaue. Das Dunkle, das ganz Dunkle auch.
Ja, ja. Und danach Nummer 5 lasse ich wackeln. Da gibt es, die ich eigentlich ganz gut finde, aber ich würde mal sagen, ich würde mich auf diese beschränken.
Ja, 3 wäre eigentlich schon ausreichend gewesen, aber das 4. ist natürlich mit dem dunkelblauen Trikot, sehe ich auch noch so den noch halbwegs jungen Diego Maradona vor mir. Herrlich. Also wirklich. Also das kam mir eigentlich gar nicht in den Sinn, das Trikot. Das habe ich irgendwie völlig vergessen. Das ist richtig, das ganz dunkelblaue. Was bei mir noch auf Platz 2 wäre auf jeden Fall das Trikot von den UNAM Pumas aus Mexiko. Aber auch nicht die aktuellen. Also ich finde irgendwie, ich habe die damals zum ersten Mal irgendwie so mit weiß ich gar nicht, so vor 10 Jahren oder sowas, da war ich 24. Ich bin jetzt 24, war damals 14 so. Habe ich damals bei FIFA so.
Du bist erst 24, ja.
Na klar. Na klar. Und trotzdem kann ich mich an Diego Maradona noch irgendwie erinnern, so. Also nicht live, sondern halt, wie damals schon Leute von ihm geschwärmt haben, so, als ich noch wesentlich jünger war.
Warte mal ganz kurz, dass ich da jetzt mal, dann hast du ja 86 und 90 die Finale gar nicht miterlebt.
Nicht live, nein, aber halt real life dann. Also mein erstes Finale irgendwie, ob EM oder WM, war glaube ich damals das 2002. Brasilien, Deutschland und danach das Griechenland gegen Portugal, als Angelos Charisteas dann Portugal abgeschossen hat. Das war ganz, ganz schlimm, die EM irgendwie.
Ja, früher war das ja auch noch so, früher, ne? Ich meine,
ja.
80er, 90er, da war es ja dann eher so, dass diese Spiele ja gar nicht so viel übertragen wurden. International nicht. Und da war es dann immer, man kannte dann die Spieler so eher aus diesen Weltmeisterschaftsspielen und wenn dann so war, keine Ahnung, eine deutsche Mannschaft, spielt gegen Neapel, oh Gott, da spielt ja Diego, ne, so auf
die Art. Das stimmt, ja.
Und dann
das Flair hat man ganz gut mitbekommen in dieser Maradona-Doku, finde ich, ja.
Und dann hast du mal gesehen, ne, wie das ist, das ist der Diego Madera, ne, das ist der und so. Und heute, ne, ist natürlich, ich meine, ist natürlich mega, ne, du kannst die ganzen Spiele gucken und so. Aber ja, früher war dann halt, dadurch, dass du es halt nicht so exklusiv gesehen hast, war da so eine, sagen wir mal, Mythos- und Legendenbildung halt um diese Spieler so, ne? Und Diego ist natürlich da, will ich jetzt mal behaupten. Ich will die Diskussion jetzt auch nicht anfangen, aber für mich ist Diego der beste Spieler aller Zeiten. Also, aber ja. das ist halt auch meine Generation. Ich sage auch nicht, dass er besser ist als Messi. So rein spielerisch, ich finde, das kann man gar nicht miteinander vergleichen, was
ein ganz Fußball war. Also das
aber,
ist mühselig.
Aber ich finde trotzdem so im Gesamtpaket irgendwie so mein Favorite, wie gesagt, das ist ja keine neutrale Beurteilung, aber da, ich würde immer sagen, ja, ich habe so, für mich ist Diego und so ein anderer Spieler, der mir auch echt sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, war Ronaldinho beispielsweise. Und die zwei würde ich jetzt immer sagen, wenn ich die Chance hätte, die kicken zu sehen, gib mir den einen oder den anderen ne, jederzeit gerne. So. Super.
Ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Mir ist es gerade wieder komplett gefallen. Ja, Trikot auch. Nee, das ging um irgendwas anderes. Ja, genau. Wir nehmen heute am 23.10. auf. Heute hat Pelé Geburtstag, 80. Geburtstag.
Ah ja, krass, ne?
Ja. Krass. Nur das am Rande.
Aber ich hab ja. Pelé nie spielen sehen. Deswegen.
Nee, ich hatte recht nicht. Also.
Deswegen sind bei mir so, ja, ob das jetzt Pelé oder der Kaiser oder Cruyff oder so, ne? Das sollen andere für sich beantworten. Ich bei mir fängt das irgendwann mal so Mitte 80er an, dass ich das wirklich wahrgenommen habe und als Kind, ich meine, keine Ahnung, da kannst du ja jetzt auch nicht so super einschätzen, ne? Ist der jetzt mega gut oder sagen, nicht und so.
War, ja, es war bei mir ähnlich, also so um die WM 2006 so, da war ich so dann bin ich von der Grundschule dann weggegangen aufs Gymnasium, so war so die Zeit, wo man dann schon angefangen hat, so langsam halb wie irgendwie Fußball zu verstehen, so, und nicht irgendwie nur so, ah, der sieht ja cool aus oder so, der hat ja coole Schuhe an. Und das hatte ich, glaube ich, damals auch in irgendeinem Beitrag bei uns mal über Iker Casillas damals geschrieben. Das ist ja jetzt keine 20 Jahre her, seit der WM 2006, oder so um die Zeit 2005, 2006 rum. Und damals war es einfach nur unfassbar schwer, als es noch keine Saison gab oder YouTube oder irgend sowas, einfach Spiele außerhalb von Deutschland irgendwie so, oder Spiele außerhalb von Deutschland zu gucken, absolut, oder La Liga oder so zu gucken. Da habe ich mir dann irgendwie immer, wenn einmal in der Woche irgendwie der Kicker kam oder die
Laola.
Sport oder sowas, habe ich, ja genau, ja, stimmt. Stimmt. So, dann da habe ich dann irgendwie immer gegeiert, dass irgendein Poster von Casillas oder irgendein Spielbericht von Real Madrid mit dabei war. Das kann man mittlerweile eigentlich gar nicht mehr vergleichen, das ist ja jetzt auch nicht so lange her. Und mittlerweile ist es ja so, wenn du dann weiß ich nicht, irgendwo in Argentinien irgendwelche Mannschaften gegeneinander spielen oder ja, Ele Sarsfield spielt, und dann denkst du schon so nach 20 Minuten nach Abpfiff, denkst du dir, ach, wo ist denn jetzt bitte schön das Highlight-Video von Almada, so in Ultra-HD-Qualität.
Genau,
so.
Ja.
So, weißt du, früher warst du irgendwie froh, dass du da irgendeine Zeitungs-, irgendein Poster hattest, eine Gigasport oder so, oder irgendein anderes Skandalblatt, wo ein Poster von irgendeinem Spieler, der nicht aus Deutschland kam oder jetzt nicht so dieser typische Spieler war. Das finde ich ziemlich krass, dass das gar nicht so lange her ist.
Ja, ja.
Aber zurück zum Trikot, UNAM Pumas aus Mexiko, die sind mir damals halt irgendwie durch FIFA aufgefallen, weil die erstmal dieser Name UNAM, weiß gar nicht, das steht, glaube ich, auch für irgendeine Gemeinde in Mexico City, glaube ich.
Ich weiß es auch gerade gar nicht, Mexiko.
Ja, und die hatten halt im Logo dieses riesengroße, diesen Puma-Kopf da drin. Mhm. Und habe dann irgendwie danach geguckt, oder danach damals gegoogelt, und habe immer so einen Trikot aus den 70er Jahren, damals Hugo Sanchez.
Ah ja. Geil.
Und es ist so ein geiles Trikot, einfach nur komplett schlicht, keine Sponsoren drauf, und einfach nur so ein blaues Trikot, dunkelblau, und so ein gelber, riesengroßer Puma-Kopf. Oder andersrum, glaube ich, gelbes Trikot und blauer Kopf vorne drauf. Also das finde ich irgendwie auch ziemlich grandios, dieses UNAM Puma, UNAM Pumas Trikot aus der 70er. Ich glaube, Bernd Schuster war dann auch nochmal dort, ne?
Echt?
Ja, Bernd Schuster hat auch nochmal dort gespielt. Ja, ja. Daran kann ich mich auch noch so gerade jetzt, wo wir gerade drüber reden, so vage erinnern, dass der blonde Engel damals dann noch gespielt hat.
Auch ein geiler Kicker, den habe ich auch noch
live gesehen. Auf jeden Fall.
Aber bei Leverkusen war das, als er noch.
Ja, das, also insofern, das ärgert mich ein bisschen, dass ich da so in Anführungsstrichen vielleicht in der falschen Zeit groß geworden bin.
Ach ja.
Weil damals war es, ja, ich weiß schon, aber wir haben es ja vorhin angesprochen, dass es mittlerweile einfach geiler ist oder wesentlich einfacher ist, irgendwie Spieler aus Südamerika oder so oder aus Spanien zu gucken, als damals, wo dann irgendwie. Ach krass, das Saisonfinale in Argentinien so.
Ja, und Sascha, auch eine Sache ist halt auch, also die kennst du gar nicht mehr, aber weißt du, wie das früher war, als es noch die Rückpass, also als der Tormann noch ständig den Ball abgenommen hat, war ja auch mega räudig.
Und nirgendwo wird das auch so zelebriert, so Zeitschinden und irgendwelche schmutzigen Tricks wie in Südamerika, oder?
Ah ja, klar.
Ich habe mal von irgendeiner Story gehört, da hat ein Team, glaube ich, aus Copa Libertadores war das, glaube ich, sogar. Da lag ein Team im Rückspiel knapp vorn, und dann lief kurz vor Schluss der Gegenkonter. Und dann hat auf einmal das Heimteam, was quasi den Gegenkonter gefressen hat und in Führung war und das, die Führung noch verteidigen musste, hat der Platzwart einfach das Licht ausgemacht, das Fluglicht. Also das war irgendwie in den 70er oder 80er Jahren oder weiß ich gar nicht mehr genau. Ich kriege das gar nicht mehr ganz zusammen. Wo das war, glaube ich, Bolivien oder so. Also richtig krass.
Ja, ja.
Das angeht.
Das ist kein Einzelfall.
Ja, finde ich ja so grandios, dass da in Südamerika so die Zeit irgendwie, was sowas angeht, noch gefühlt so stehen geblieben ist mit solchen schmutzigen Tricks oder dass halt irgendwelche Fans die ganze Zeit laut vom Mannschaftshotel des Gegners ja, nachts stehen oder
kaltes Rabatzen Wasser nur bei, ne, ja. in der Gästekabine und all diese ganzen kleinen Tricks, die dann gibt, ne? Wo du sagst, das in Europa passiert so in dem Ausmaß nicht. Aber trotzdem, was ich nochmal sagen wollte zum modernen Fußball, also ich glaube, die Spiele sind heute schon besser als
jetzt. Ja, früher, absolut.
Und Tempo und taktisch und ist fast ein anderes Spiel geworden. So, ne? Auch diese Klatschen, ne? Diese Klatschen in, jetzt weiß ich nicht, Bayern, Barcelona oder auch Saisonauftakt, guckst du Bundesliga-Auftakt und dann spielt dann, auch wenn der Schalke in der Krise war, ne, aber das dann gehende mega unter gegen die Bayern und einfach mal 8 Tore geschossen auch wieder. Das sind so Sachen, die gab es früher so nicht. Also immer früher, ne, meine ich jetzt, 80er, 90er Zeiten, so, da wurden Gegner nicht in so, die wurden nicht so krass abgeschossen, sondern das ist einfach gar nicht so passiert. Und jetzt, oder auch Deutschland gegen Brasilien, weißt du, das, du sagst, ey, das sowas ist doch kein Halbfinale, ne? Aber wenn du heute nicht auf der Höhe bist und hast irgendwie erwischt einen falschen Tag und du kannst ja mitunter vielleicht gar nicht so schlecht gespielt haben, aber machst irgendwie ein paar Fehler und dann hast du so einen Gegner wie die Bayern, und die knallen dir da mal 5, 6, 7, 8 Tore rein. Und jetzt am Beispiel vom Bundesliga-Auftakt kannst du ja noch froh sein, dass es nur 8 waren. Mhm. Und ich weiß nicht, so dieses Ausmaß so an so Kantersiegen, den gab es halt früher auch nicht. Aber da siehst du, der Fußball hat sich echt extrem da gewandelt. Und es ist ja auch richtig so. Also zumindest vom Spiel her, ne? Dass es nicht immer gleich bleibt. Und das ist schon positive Entwicklung, also würde ich jetzt erstmal sagen. Mit den Klatschen vielleicht nicht unbedingt, sondern das muss vielleicht nicht unbedingt sein, aber.
Ja, aber ich sag mal so, wenn man dann so erstmal die alten Trikots sieht, die noch aus wirklicher Baumwolle waren, wo du halt jeden Schweißfleck gesehen hast, dann dazu die traurigen Augen eines Maradona oder eines Batistuta damals noch so, als sie noch jünger waren. Ach, weiß auch nicht, das finde ich irgendwie mal so eine richtig, richtig geile Zeit. So. Also jetzt gar nicht mal so direkt in Europa, sondern einfach nur so die Fußballzeit in Südamerika, weißt du? Also so die Fußballzeit 80er Jahre in Bolivien, Uruguay, wo auch immer. Also es muss gar kein hochklassiges Spiel gewesen sein, sondern ich stelle mir das einfach nur so ziemlich, wie sagt man das am besten, so ziemlich romantisch vielleicht nicht, aber so ziemlich unbefleckt einfach vor.
Ja, Alter, krasse Folklore und ne, dieses alles, was so dazugehört. Und ja, klar. Aber das hast du teilweise, sag ich jetzt mal, wenn du jetzt in Südamerika zum Fußball gehst, du wirst sowas auch wiederentdecken, ne? So gewisse, sagen wir mal, Fußballromantik und Folklore, die jetzt so über die Jahre in Europa abhanden gekommen ist. Oder auch wenn du ins Stadion gehst, dass diese ganzen, weißt du, dass da keine Showbekleidung ist. Also das so wie in der Bundesliga, dass da ständig wirst du da beschallt und
diese Ecke wurde eben präsentiert von
Bach oder so. Beispiel, oder dann in der Pause, vor dem Spiel, nach dem Spiel, nach jedem Tor irgendein Einspieler oder sowas. Und früher war das ja in Deutschland auch noch so, dass da so die Leute früher im Stadion waren und dass da in der Halbzeitpause sich gegenseitig da wurde. Also da war einfach mehr Lärm, sage ich jetzt mal, im Stadion, auch wenn die Bundesliga eine tolle Atmosphäre hat, nach wie vor. So, aber gilt ja jetzt.
Das ist, glaube ich, schon mal eine andere Art von Lärm. So, also gerade in Südamerika ist ja, glaube ich, schon mal eine andere Art. Haben wir, glaube ich, eingangs besprochen, dass es ja vom ganzen Rhythmus her, der dort gesungen wird und wie geklatscht wird, nochmal ganz andere ist.
Genau, und da hast du halt dieses ganze Beschallen nicht und da machen die halt die fette Stimmung und keine Ahnung, wenn du dann jetzt, was weiß ich, Champions League Spiel nimmst oder bist du, was weiß ich, in Camp Nou oder irgendwo in England, wo du dann schon denkst, okay, ist der irgendwie nicht ganz so geil, so, ne?
Ja.
Und da hast du das ist halt noch nicht so kommerzialisiert in Südamerika und deswegen macht das halt auch dann so Spaß da wirklich. Also ich gehe eigentlich immer, wenn ich gehe, gehe ich eigentlich immer auch Stehplatz tatsächlich.
Naja.
Und gehe natürlich dann immer, ne, darfst halt nichts Wertvolles mitnehmen, am besten in Abrissklamotten hin und so. Und so ein bisschen eher, also jetzt nicht den Touri raushängen lassen, sage ich jetzt mal. Und dann kannst du da kriegst du das halt alles so ein bisschen mit, geiler mit, bis so mittendrin in der Fanszene. Und ja, das ist halt schon sehr geil. Also muss ich schon echt sagen. Und dann interessiert mich das auch manchmal gar nicht, wie gut da tatsächlich das Spielniveau ist auf dem Platz, sondern es ist einfach nur geil, mal wieder beim Fußball zu sein und in dieser, sagen wir mal, in diese Folklore einzutauchen. Und ja, das, weil ansonsten, weißt du, ein gutes Spiel, das kann ich mir auch am Fernseher angucken, so, ne, das ist auch gut. Aber mir geht es dann meistens immer so um, es kommt darauf an, ich gehe natürlich auch zu Spielen, wo ich sage, ey, da spielen ein paar junge Talente so, was ich bei Welles, die immer mal beide Jungs haben, die interessant sind, und da gehst du, dann sage ich, okay, jetzt hole ich mir mal ein Ticket für die Haupttribüne, ne, und guck, dass ich da gut sitze und guck mir das dann so an. Und aber dann gibt es natürlich auch wieder was, wo ich sage, okay, ich gehe zum Zweitligaspiel, Abstiegsduell oder so. Da geht es mir nicht darum, gutes Spiel zu sehen. Da geht es mir darum, keine Ahnung, ich will Fernet Cola vorm Spiel trinken. Ich stelle mich da ein bisschen rein, versuche ein bisschen mitzusingen und gucke mir das an und habe einfach da eine gute Zeit mit dieser Fanstimmung. So.
Ja, ja.
Für alle was dabei.
Ich wollte gerade sagen, ist für alle was dabei. Ach nee, schön. Also ich könnte da eigentlich jetzt immer noch Stunden weiter drüber reden und weiter drüber schwärmen. Aber ich glaube, wir sind jetzt langsam auch am Ende angelangt, weil, wie gesagt, es ist, glaube ich, ein Fass ohne Boden, die Stories über Südamerika oder Fußball in Südamerika, weil es irgendwie immer wieder geile Dinge raus sollen, wie du bereits jetzt zum Ende hin sagtest. Manchmal ist es dort einfach einfacher, so sich von der Masse tragen zu lassen und einfach eine gute Zeit zu haben. Das ist, glaube ich, so das, die Quintessenz, die mich daran so immer so fasziniert, in ganz Südamerika und den ganzen Fußball.
Musst du mal machen, nimm's dir mal vor.
Ja, ich hatte es mir eigentlich vorgenommen, dann wurde es dann doch wieder Afrika, mein letzter Urlaub, und ja, mal gucken. Hoffentlich wird es irgendwann nach Corona, wenn es dann irgendwann mal wieder geht, irgendwie ins Ausland zu reisen, dass es dann irgendwie mal dorthin geht, nach Südamerika und vor allem Argentinien.
Ja, wenn du dazu was wissen willst, weißt du ja,
fragst du. Ja, eben. Genau, jetzt würde ich die nächste schöne Brücke schlagen, wenn ihr dann noch irgendwas wissen wollt dazu, wenn ihr vielleicht nochmal nach Südamerika reisen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann einfach auch Andreas fragen auf Twitter @fandeguy. Folgt ihm, folgt uns, abonniert uns gerne auf Spotify, auf sämtlichen Podcast oder Podcatchern bei iTunes sind wir. Ja, auf Patreon sind wir, wie gesagt, T-Shirts gibt es wieder mittlerweile bei uns in schwarz, in weiß, in sämtlichen Größen, Sticker gibt es, schreibt uns einfach an, schreibt uns eine Nachricht auf Twitter, Facebook, wo auch immer, und dann gehört euch das gute Stück. Ja, Andreas, hast du noch irgendwas, ein nettes Grußwort an irgendwelche Hörerinnen und Hörer?
Ich überlege, fällt mir jetzt speziell nichts ein, wenn ich jetzt ehrlich bin. Also ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass wir jetzt ein bisschen über Football Latino gesprochen haben. Ich hoffe, dass die Leute, die Fragen gestellt haben, dass ich da irgendwie dann doch ein bisschen drauf geantwortet habe, trotz der ganzen Abschweife, die ich gemacht habe.
Das zeichnet uns aber auch aus hier im Podcast bei uns. Also dafür ist ein Podcast auch da.
Ja, ansonsten, ganz ehrlich. Wir haben Max gegrüßt, wir haben Alex gegrüßt.
Wir haben Alex gegrüßt, Marco haben wir eingangs gegrüßt, stimmt, der diesmal nicht dabei ist.
Genau.
Damit sein Wiener Dialekt diesmal nicht irgendwie für den roten Faden sorgen kann, sondern nicht irgendwie mit meinem Behilfsdeutsch irgendwie.
Nee, ansonsten, ja, also wie gesagt, checkt es aus. Copa America, geilste WM-Quali-Gruppe überhaupt. Ne? Die 10 Mannschaften kämpfen da um die Tickets. Das ist immer spannend. Immer spannend haben wir jetzt wieder Spieler. Und ja, vielleicht mal auf der Zone hier und da mal bei der Libertadores oder so vorbeischauen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, würde ich
jetzt sagen. Auf jeden Fall. Ja. Wir werden auch deine Quilmes-Doku auf jeden Fall auch mit dem Beitrag hier verlinken, damit auch alle Hörerinnen und Hörer wissen, wovon wir jetzt überhaupt die ganze Zeit gesprochen haben. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir besser gesagt, über Südamerika und Fußball in Südamerika zu sprechen. Und allen Hörerinnen und Hörern dann bis zum nächsten Mal, dann in 2 Wochen, wenn mich nicht alles täuscht. Bye bye, ciao.
Ciao, ciao.